Da sind sehr viele gekommen, damit haben wir gerechnet, deswegen sind wir in unseren großen Saal gekommen und wir freuen uns, dass das Thema dieses Abends auch das Interesse der Regensburgerinnen und Regensburger trifft. Die Veranstaltung heißt ja Schätze des Islam erleben und wertschätzen. Vielleicht haben Sie sich gewundert, warum wir nicht einfach gesagt haben, der neue Moscheebau in Regensburg. Diese Veranstaltung ist eine Zusammenarbeit mit Religions for Peace. Das ist eine interreligiöse Gruppe, die seit vielen Jahren, man müsste eher sagen Jahrzehnten, daran arbeitet, interreligiöse Verständigung, den Dialog zwischen den Religionen zu befördern. Und ich verdanke diese Veranstaltung letztlich auch der Gruppe Religions for Peace und besonders einer Person, nämlich Christiane Weber. Und dafür möchte ich dir sehr herzlich danken, Christiane. Du wirst auch im Laufe der Veranstaltung ein paar Takte sagen zu dem, was Religions for Peace tut. Und du bist eine der Sprecherinnen in diesem Netzwerk, wirst auch gleich noch ein paar Worte zur Begrüßung sagen. Vorab aber noch, das heißt, es geht um Dialog, es geht um Verständigung, es wird auch um den Moscheeneubau gehen. Wir werden eine Präsentation dazu hören und ich freue mich sehr, dass wir zur Diskussion dieses Themas vier Menschen gewonnen haben, die aus sehr unterschiedlichen Standpunkten aus sehr unterschiedlichen Perspektiven dieses Thema kommentieren werden. Ich freue mich, dass unsere Bürgermeisterin hier ist, Gertrud Mals-Schwarzfischer. Willkommen. Frau Stadträtin Bernadette Dechand. Sie ist hier auch in ihrer Rolle als Sprecherin der Bürgerbewegung Innerer Stadt Osten Hohes Kreuz und wird besonders auch eben auf die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger in diesem Stadtviertel eingehen. Ich begrüße weiterhin Aykan İnan, den Dialogbeauftragten der DİTİB für Südbayern. Er wird einsteigen mit der Präsentation und ich begrüße sehr herzlich Dr. Rainer Öxlen. Er ist Kirchenrat und Kirchenrat und Dialogbeauftragter für das interreligiöse Gespräch. Und Sie können sich vorstellen, dass er das für die Evangelische Landeskirche Bayern ist. Und einen guten Kollegen und Freund möchte ich auch begrüßen. Wo ist er denn? Das ist der Roland Preußel. Da sitzt der Roland Preußel von der katholischen Erwachsenenbildung Regensburg-Stadt. Diese Veranstaltung findet in Kooperation mit euch statt. Und bei der Gelegenheit auch danke an die vielen guten Zusammenarbeit in ökumenischen Fragen und auch darüber hinaus. Ja, damit wissen Sie sozusagen, wer heute hier mit beteiligt sein wird. Und wie wir das machen, erkläre ich gleich, aber vorher Christiane Weber.
Herzlich willkommen in diesen großen Raum hier. Eigentlich wären wir von Religions for Peace in der Lindnergasse heute zum 27. Mal bei der DİTİB, bei der Moschee dort, aber so viele Leute könnten da gar nicht sein. Und deswegen haben wir aus gegebenen Anlass das hierher verlegt. Wenn Sie nun genauer wissen wollen, was ist das eigentlich Religions for Peace, was es hier seit 1991 gibt, wir haben da ein paar Flyer, nehmen Sie sie sich gerne mit und kommen Sie auch zu unserem interreligiösen Fest im April. Da können Sie dann auch direkter sprechen als heute. Am 25. April ist das Fest und das bereiten wir vor. Ich danke ganz herzlich dir, lieber Carsten, dass du hier die Moderation übernimmst, will nicht mal lange reden, sondern dir die Möglichkeit geben, das zu erklären, wie wir das jetzt heute machen.
Ich habe ein eigenes Mikro, das müsste auch funktionieren. Hören Sie mich gut? Ja, okay. Ja, das ist ja mal schwierig, wenn so viele Menschen da sind, die alle irgendwie auch natürlich ein bisschen sich beteiligen wollen, die ein bisschen mitreden wollen, die Fragen haben, die Anmerkungen haben. Und Sie werden verstehen, dass wir das jetzt nicht als klassische Diskussion machen können, wo Sie sich melden und wir Sie zu Wort kommen lassen. Wir möchten aber Ihre Anmerkungen und Ihre Kommentare trotzdem gerne hören und mit in die Diskussion aufnehmen. Deswegen haben wir zwei Anwälte des Publikums. Das ist zum einen, nein, ich gehe erst zu Monika Meyer, die hier sitzt an dem kleinen Tisch mit Karten. Und es ist zum anderen auch der Emil Kulisch, der an diesem anderen Tisch sitzt. Und Karten bekommen Sie gleich von meiner Kollegin, von der Frau Dörksen. Und wir haben auch jede Menge Kulis und Stifte, müssen sich vielleicht gegenseitig auch ein bisschen aushelfen und ausleihen. Wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Kommentare haben, wenn Sie Anmerkungen haben, schreiben Sie sie auf eine Karte. Wir sammeln die Karten ein. Die Karten gehen an die Anwälte des Publikums, die bündeln sie, fassen sie zusammen und werden sie immer wieder mal in die Diskussion auch einspielen. Das heißt, ihr beiden dürft euch auch aktiv beteiligen, fasst zusammen, was hier kommt und bringt es in die Diskussion ein. Und meine Aufgabe ist es, das dann auch an das Podium weiterzugeben. Ja, ich denke, dass wir so gut 2 Stunden doch mit diesem anspruchsvollen Thema beschäftigt sein werden, bis wir die wichtigsten Aspekte diskutiert haben. Die Diskussion geht sicher weiter über den heutigen Tag hinaus. Deswegen lassen Sie uns beginnen. Und ich wünsche mir einen konstruktiven, interessanten, anregenden Dialog und hoffe, wir kommen gut miteinander ins Gespräch. Dann darf ich unsere Podiumsgäste nach vorne bitten. Beziehungsweise nein, jetzt hätte ich fast einen Fehler gemacht. Sie dürfen noch nicht nach vorne, wir haben ja eine Präsentation. Und damit Sie sich nicht den Hals verdrehen müssen, würde ich jetzt den Aykan İnan bitten, die Präsentation zu halten. Und anschließend versammeln wir uns hier vorne. Bitte schön.
Auch von meiner Seite aus herzlichen Dank, dass Sie heute da sind, weil das zeigt auch das Interesse für die Religion Islam, noch das Interesse für das neue, schöne Moscheegebäude hier für Regensburg. Ich möchte ganz kurz mal die Vorgeschichte erzählen. Der Bauträger, das ist der Verein DİTİB, türkisch-islamische Gemeinde zu Regensburg. Und der wurde gegründet 1978 von der ersten Generation der Gastarbeiter, ist also eine 40-jährige Gemeinde hier in Regensburg, eine Institution, der sehr bekannt ist in allen möglichen Bereichen der Stadtgesellschaft. Aber die Gemeinde hatte bisher immer räumliche Probleme. Wir hatten unsere allererste Räumlichkeit hier in der Nähe beim evangelischen Krankenhaus. Das waren die Anfänge von der Gemeinde, weil da die Gemeinde uns da geholfen hat mit den ersten Räumlichkeiten. Dann sind wir umgezogen in andere Räumlichkeiten. Wir waren immer in der Innenstadt bis jetzt. Aber entweder wurden die Mietverträge nicht mehr verlängert, da musste man ausziehen, oder die Gemeinde wurde immer größer, sodass die Räumlichkeiten nicht mehr ausgereicht haben. Und man musste insgesamt 6-mal umziehen bis jetzt in Regensburg. Zuletzt hat man das entschieden, ein Haus zu kaufen. Das Haus, das wir jetzt in der Lindnergasse haben, das wurde dann gekauft 1996. Umgebaut zu einem Moscheegebäude, zu einem Kulturzentrum. Jetzt haben wir aber erkannt, uns fehlen noch die Räumlichkeiten für das soziale Leben, für die Jugendlichen, für die Frauen, für den interreligiösen Dialog. Solche Seminare und Vorträge wie heute wollen wir noch viel mehr machen, noch viel größeren Rahmen machen. Aber das ist leider nicht möglich in dem jetzigen Haus, war zwar sehr zentral gelegen, da waren wir immer stolz darauf, zwischen Dom und der Donau zu sein, und gleich in der Nähe von der Steinernen Brücke, also die ganzen Sehenswürdigkeiten von Regensburg, waren gleich bei uns in der Nähe, weil wir haben uns immer als Teil von Regensburg gefühlt. Und das sind wir auch. Und das wollen wir noch besser zeigen, noch mehr zeigen, durch ein Schmuckstück. Weil eigentlich sollte ja heute das Thema in der Moschee sein, schätze die Religionen. Und da waren wir schon beim Grübeln mit unserem Vorstand, der heute anwesend ist, und mit dem Imam, der auch heute da ist. Was können wir zeigen hier bei uns in der Moschee an der Lindnergasse? Was für einen Schatz haben wir, was so schön ausschauen würde, was so wertvoll wäre? Und wir haben eigentlich sehr, sehr wenig gefunden, aber dann kam bei uns die Idee, wir könnten ja die neuen Räumlichkeiten vorstellen von unserem neuen Moscheebau, weil das ist für uns ein Schatz. Ein Schatz für die Muslime und auch ein Schatz für ganz Regensburg, weil das soll für uns eine Moschee für ganz Regensburg sein, eine Regensburger Moschee. Und das will ich Ihnen mal heute vorstellen mit ein paar Bildern, wie diese Regensburger Moschee ausschauen soll. Das ist also die Simulation von unserem Architekten, der auch heute anwesend ist. Und da sehen Sie schon, dass das eine sehr moderne Architektur ist. Da sehen Sie das Runde, wo dann das Religiöse stattfinden wird, unsere Gebetsräumlichkeiten. Und dann in Verbindung das Kulturzentrum, gleich nebenan, wo das Soziale stattfindet. Da haben wir Seminarräume, Vortragsräume, die ich Ihnen gleich zeigen werde, eine Küche, dann wird auch dann für das Kulinarische sorgen können, wenn da sehr viele da sind und dann ein paar Stunden in der Moschee verbringen. Und da sehen Sie noch einen kleinen Teich, weil wir wollen, dass auch dann schön ausschaut, wenn man dann zur Moschee kommt, zu dem Kulturzentrum, dann soll man auch eine Grünfläche haben, dann soll man auch einen Teich haben, wo man sich entspannen kann. Also etwas auch für die Sinne, etwas für das Leibliche, für alle möglichen Arten haben wir dann eine Beschäftigung. Man kann da also die Zeit verbringen, indem man da Tee und Kaffee trinkt, indem man da einfach dem Rauschen des Wassers dazu hört. Das soll wirklich ein Ort der Entspannung sein, ein Ort der Begegnung, ein Ort, wo man sich treffen kann, von allen möglichen Religionen, Kulturen und Sprachen. Und da sehen Sie auch ein Minarett, das eigentlich auch sehr modern ausschaut. Und ich muss dazu sagen, für sehr viele Muslime schaut das gar nicht wie ein Minarett aus. Weil Minarette schauen ja eigentlich sehr orientalisch aus, wie man schon sehen kann in den Moscheen in den islamischen Ländern. Und das war schon ein Kritikpunkt von den Muslimen. Warum habt ihr da kein orientalisches, schönes Minarett gemacht? Wir wollten da etwas Modernes machen, was auch ins Stadtbild passt. Nicht etwas Orientalisches, was dann ganz fremd ausschauen würde, soll ganz modern sein und soll sich dann einbinden, integrieren, auch optisch gesehen, in das Stadtbild. Hier mal noch ein paar Bilder als von der Dachaussicht, also dass wir dann eine kleine Kuppel haben über dem Gebetsraum. Und hier sehen Sie noch, wie es dann ganz ausschauen wird. Also wie gesagt, hier, das ist auch der große Seminarraum.
Der oberste Knopf ist die Freundschaft.
Ah ja, genau. Hier haben wir auch einen Seminarraum für größere Veranstaltungen, so wie heute zum Beispiel. Da haben wir auch eine Bühne, Tische und Stühle. Kann man auch trennen für kleine Veranstaltungen. Und das soll wirklich ein Platz der Begegnung sein. Das ist der Erdgeschoss mit dem Seminarraum und dann drüber ist dann, sind dann die Gebetsräume. Und hier sind dann die anderen Aufenthaltsräume für die Gemeinde wie Büros, Jugendraum und so weiter. Hier sehen Sie noch die ganze Fläche. Das hat hier insgesamt 2341 Quadratmeter, das ganze Areal. Und bebaut wird nur dieser Teil hier mit ungefähr 600 Quadratmetern. 600 Quadratmeter auf drei Stockwerke. Und der Rest sind dann Parkplätze und Grünfläche und Teich und einfach Räumlichkeiten zur Entspannung draußen in freier Fläche. Hier noch die Nordansicht. Im Norden ist dann die Schraubinger Straße, die Hauptstraße, die dann auch für die Buslinien auch dann da ist. Also man kann auch mit dem Bus dann das gut erreichen. Und hier die Ostansicht mit der länglichen Seite und noch die Südansicht. Wir haben auch ein paar Bäume noch reserviert auf der Freifläche und noch die Westansicht. Und ganz am Ende will ich hier noch ein Video zeigen. Wir haben dann noch mit einer Kamera das noch gefilmt, wie es dann drumherum ausschauen wird. Genau. Da sehen Sie hier die Schwabinger Straße, die Hauptstraße, und das ist jetzt die Freifläche, was noch frei ist und hoffentlich dann bald mit dem Bau dann beginnen wird. Ist also im Gewerbegebiet, dort in der Nähe von der Osttangente an der Schwabinger Straße. Da sehen Sie wieder die Straubinger Straße zur Orientierung. Dann wird man da in die Siemensstraße und dann ist dann hier das Moscheeareal. Wir haben lange gesucht, bis wir das Grundstück gefunden haben, weil leider ist es sehr, sehr schwierig, für ein Moscheebauprojekt ein Grundstück zu finden in Regensburg. Das hat ungefähr 7-8 Jahre gedauert, bis wir das Grundstück hier gefunden haben. Da waren noch andere Grundstücke als Alternative dabei im Norden, aber die meisten waren im Osten als Alternative. Und das hat man sich dafür entschieden, weil es auch dann groß genug war und auch von der Verbindung her war es gut. Man kann es mit dem Auto gut erreichen, man kann es mit dem Bus gut erreichen und deshalb hat man sich dann für dieses Areal dann entschieden. Da ist dann das Infineon-Werk da hinten. Also gleich am Eingang von der Siemensstraße ist das Grundstück, wo es dann weitergeht mit dem Infineon-Werk. Das machen wir mal in ganzer Kürze das Technische zu unserem Mojiba-Projekt und gleich werde ich dann noch mehr erzählen über das Soziale und was wir noch vorhaben. Dankeschön.
Bleiben Sie noch einen Augenblick da, vielleicht wäre es gar nicht schlechter, jetzt gleich anzuknüpfen und dass Sie uns noch ein bisschen was erzählen über das Gemeindeleben. Was mich interessieren würde, wie groß ist die Gemeinde denn eigentlich in Regensburg?
Es gibt im Islam keine so feste Registrierung wie in der Kirche mit dem Kirchenregister. Deshalb kann man es so nur abschätzen. Aber wir haben offiziell 250 Mitglieder. Man kann sagen, dass es eigentlich 250 Familien sind, weil meistens ist nur einer von der Familie Mitglied. Und dann ist die ganze Familie dann aktiv in der Moscheegemeinde. Aber weil wir nicht so feste Strukturen haben wie in der Kirche, kann man auch die Dienstleistungen der Moschee auch in Anspruch nehmen, ohne Mitglied zu sein. Das heißt, da kann jemand kommen und zum Imam sagen, ich bin Muslim und ich will zum Beispiel heiraten, ich brauche keine religiöse Trauung. Oder ich habe zum Beispiel eine religiöse Frage, ich brauche Seelsorge. Oder zum Beispiel, mein Angehöriger ist im Krankenhaus, können Sie ihn vielleicht besuchen und so weiter. Also wir sind offen für alle möglichen Anfragen von allen Muslimen.
Alle wissen, dass das Zentrale, sozusagen die zentrale religiöse Handlung, das Freitagsgebet ist. Ja. Finden da weitere Gebete, weitere Andachten statt? Wie muss man sich das vorstellen? Gibt es einen täglichen sozusagen auch Betrieb?
Wir haben 5 Gebetszeiten im Islam und zu allen 5 Gebetszeiten ist die Moschee offen. Das heißt, morgen in der Früh um ungefähr 6 Uhr, zum Beispiel jetzt im Winter, ist dann die Moschee offen fürs Morgengebet. Das geht dann weiter über Mittagsgebet, Nachmittagsgebet, Abendgebet und Nachtgebet. Zum Beispiel Nachtgebet ist heute um 19.40 Uhr. Das ist das letzte Gebet am Tag. Das heißt, der Imam ist dann vor Ort, heute um 19.40 Uhr, also heute nicht, weil er heute da ist, aber normalerweise würde er dann dort sein. Das geht dann weiter bis ungefähr 20.15 Uhr, bis das Gebet zu Ende ist. Im Sommer ist das Nachtgebet dann später, ungefähr um 9 Uhr oder 10 Uhr. Dann dort mal bis 10 oder 10.30 Uhr, bis dann der letzte dann raus ist von der Moscheegemeinde. Das heißt, die Moschee ist von frühmorgens bis spätabends geöffnet. Und den großen Zulauf haben wir am Freitagsgebet, weil das ist der Tag, wo die meisten Muslime zur Moschee kommen, weil das ist sowas wie der Sonntag für die Christen in der Kirche beim Gottesdienst. Und das haben wir am Freitag zur Mittagszeit. Da kommen sehr viele. Man kann abschätzen, so ungefähr 200 bis 300 Personen, normalerweise, aber seit ein paar Jahren noch mehr. Weil es gibt jetzt auch viele muslimische Flüchtlinge in Regensburg und die kommen dann zu unserer Moschee, weil es auch die größten Räumlichkeiten hat. Wir haben den größten Gebetsraum, wir haben das größte Moscheegebäude in Regensburg. Obwohl das nicht ausreicht, haben wir das zurzeit die größten. Und da kommen auch sehr viele Flüchtlinge. Und weil auch die Anbindung zur Uni sehr gut ist mit dem Bus, kommen auch sehr viele Studenten zu uns. Also Studenten und Flüchtlinge, noch circa 50 bis 100 Leute mehr jeden Freitag.
Ganz anderes Thema, wie wird der Moscheebau finanziert?
Die einzigen Einnahmequellen von der Moscheegemeinde in ganz Deutschland sind die Mitgliedsbeiträge und die Spenden. Es gibt keine anderen finanziellen Mittel von staatlicher Seite. Man muss alles selbst finanzieren als Moscheegemeinde. Und manchmal reicht das nicht aus und dann muss man Kredit aufnehmen bei der Bank. Und leider ist das auch ein schwieriger Fall, weil dann muss man auch dann jahrelang dann sich binden an die Kredite, an die Zinsen. Man muss dann noch viel mehr Spenden einsammeln für die Kredite. Ist auch wieder ein Problem für die Moscheegemeinden.
Verraten Sie uns die Bausumme.
2,5 Millionen.
Okay, wann planen Sie die Fertigstellung?
Laut Plan soll es eigentlich März 2019 sein. Wir sind aber angewiesen auf die Baufirmen, wie schnell die sind. Aber wir planen
mit sportlich, oder?
Ein Jahr müsste ausreichen. Ja. Da haben wir Erfahrungen aus anderen Städten in Bayern. Mit einem Jahr kommen wir gut aus.
Sie wollten uns noch ein bisschen was über das soziale Leben und sozusagen die Angebote der Gemeinde
berichten.
Ja. Ich glaube, es wäre ein guter Zeitpunkt, das jetzt gleich zu tun.
Wir haben eine sehr aktive Jugendgruppe. Die ist auch schon fast jetzt Mitglied beim Stadtjugendring. Die haben ja schon alles abgegeben, die ganzen Formulare, und warten nur auf die Zustimmung bei der nächsten Versammlung. Das heißt, wir wollen in Kooperation mit dem Stadtjugendring viel mehr Angebote machen, auch für nicht-muslimische Jugendliche. Die sollen sich in der Moschee treffen und da den Islam besser kennenlernen. Und dann sollen unsere Jugendliche von der Moscheegemeinde auch woanders hingehen, zur evangelischen Jugend, zur katholischen Jugend, zur Sportjugend und so weiter. Die Jugendlichen sollen sich viel besser kennenlernen, viel besser integrieren in die Stadtgesellschaft. Und wir haben auch eine sehr aktive Frauengruppe. Auch die haben sehr gute Beziehungen zu anderen Frauengemeinden. Und auch das wollen wir noch stärken. Wir hatten jetzt leider wenig Möglichkeiten, diese Aktivitäten in größerem Rahmen bei uns zu machen, bei uns in der Moscheegemeinde. Und das können wir noch intensivieren. Und das sind so unsere nächsten Ziele und noch weitere Seminarangebote. Weil wir hatten bis jetzt nur einen Aufenthaltsraum zum Tee und Kaffee trinken, aber keine großartigen Räumlichkeiten für Seminare und Vorträge und Kurse. Die müssen wir irgendwie dann auf dem Boden im Gebetsraum machen oder unten bei der Teestube. Aber jetzt haben wir endlich größere Räumlichkeiten, wo wir größere Angebote machen können. Und ich kann es Ihnen verraten, Sie haben mich mal angesprochen, ob wir Angebote vom evangelischen Bildungswerk auch in der Moschee machen können. Natürlich, immer gerne. Sei es über religiöse Themen oder soziale Themen. Wir sind offen für alle möglichen Programme vom evangelischen Bildungswerk, auf jeden Fall. Aber auch von anderen Einrichtungen. Vom katholischen Bildungswerk, von der Stadt Regensburg. Egal, wer mit uns in Kooperation treten will. Da können wir immer unsere Räumlichkeiten ab nächstem Jahr dann zur Verfügung stellen, sodass wir gemeinsam da viel mehr erreichen für ganz Regensburg.
Es gibt ja noch andere muslimische Gemeinden in Regensburg, unter anderem arabisch-muslimische auch, arabisch-islamische. Wie ist die Beziehung zu den Gemeinden? Gibt es da Kontakte? Wie muss man sich das vorstellen?
Man kennt sich als Muslim in einer Stadt wie Regensburg. Man hat da schon Beziehungen, man hat da Kontakte. Aber es gibt verschiedene Dachverbände. Zum Beispiel DITIB ist der größte islamische Religionsgemeinschaft. Und wir haben da auch ein paar Kooperationen. Zum Beispiel mit der bosnischen Gemeinde. Da haben wir einen Vertrag gemacht, bundesweit, dass wir zusammenarbeiten werden. Mit der bosnischen Gemeinde zum Beispiel. Und auch die anderen Gemeinden, die kennen wir. Aber jeder hat seinen eigenen Verein. Jeder ist selbst als EV organisiert. Jeder hat einen eigenen Vorstand und Satzungen. Aber wenn irgendwas ist, wo man uns anspricht, dann sind wir auch gerne bereit, da zu helfen. Weil wir eben die größte Gemeinde sind mit den größten Räumlichkeiten und den größten Mitgliederanzahl.
Ja, vielen Dank für diesen ersten Aufschlag. Dann dürfen Sie gerne Platz nehmen und ich darf die anderen Gäste bitten, hier zu melden. Ja, ich würde das Wort gerne als Erste an unsere Bürgermeisterin geben. Die Stadt Regensburg hat ja diesen Moscheebau sozusagen ein Stück weit mit begleitet, die Baugenehmigung erteilt. In der letzten Zeit hat man das Gefühl, die Wogen schlagen ein bisschen höher in Regensburg. Dieser Moscheebau bewegt die Menschen, bewegt die Gemüter. Es gibt Stimmen dafür, es gibt Stimmen dagegen. Wie sieht die Stadt Regensburg, wie sehen Sie als Bürgermeisterin das Ganze? Hier kommt ein Mikrofon.
Ja, guten Abend an Sie alle. Das stimmt, die Stadt Regensburg begleitet diesen Moscheebau, die Moscheebaupläne der DITIB-Gemeinde bereits seit mehr als 8 Jahren. Die haben ja die ersten Gespräche zum Neubau, die ersten Planungen, die ersten Meldungen, das wird uns hier zu klein in der Lindnergasse, sind bei der Stadt Regensburg 2010 angekommen, damals beim Oberbürgermeister Scheidinger. Und die Stadt hat von Anfang an die DITIB-Gemeinde unterstützt bei bei der Suche nach einem Grundstück. Das war auch parteiübergreifend übereinstimmend die Haltung damals da raus aus den nicht sichtbaren Gebäudlichkeiten, raus aus den Hinterhöfen hat es damals geheißen, sichtbar machen, das fördert die Integration, das sich öffnen auch der Gemeinde ist sehr begrüßt worden, das hat die DITIB-Gemeinde damals ja auch schon angekündigt und wir kennen ja die DITIB-Gemeinde, den Verein, tatsächlich bereits seit 40 Jahren und wir sind auch seit 40 Jahren in unterschiedlichster Art und Weise in Kontakt, also es gibt einmal ja immer diese Tage der offenen Tür. Aber es gab auch schon zum Beispiel regelmäßig, und jeder Oberbürgermeister, glaube ich, hat schon mal bei einem Freitagsgebet gesprochen, auch in der DITIB-Moschee. Und es gab wir haben das sehr, wie soll man sagen, mit Freude beobachtet, wie DITIB sich auch in den interreligiösen Dialog eingebracht hat. Also die sind tatsächlich bekannt, der Herr Ihnen hat das gesagt, die sind uns allen bekannt und waren auch den Stadträten natürlich bekannt und ich erinnere jetzt daran, dass sie zum Beispiel auch beim katholischen Kirchentag ihre Moschee geöffnet haben und es dort zum Gebet eingeladen haben für die katholischen Christen, die sich am Kirchentag hier versammelt haben. Also da war, die waren sogar im Programm mit eingebunden in den ganzen Vorbereitungen. Also eine sehr offene Gemeinde, die auch wirklich den Dialog pflegt. Und insofern hat natürlich die Stadt die Gemeinde bei der Grundstückssuche unterstützt. Und es gab damals schon mal einen auch öffentlich diskutierten, eine Planung, die stattfinden hätte sollen im Stadtnorden, war ein Grundstück gefunden durch Mithilfe der Stadt. Das hat sich dann leider zerschlagen, aber damals waren die Pläne auch schon relativ weit. Die waren schon im Gestaltungsbeirat, das war alles natürlich auch dem Stadtrat bekannt. Klar, auch in der Zeitung veröffentlicht. Diese Suche ist dann weitergegangen, immer unterstützt durch die Stadt, nur hat die Stadt keine eigenen Grundstücke und eben auch keine geeigneten Grundstücke der städtisch verwalteten Stiftungen zur Verfügung stellen können, die sowohl von der Lage her als auch von der Größe als auch vom Preis, auch das ist wichtig, geeignet waren. Schließlich hat dann die Gemeinde jetzt selber ein Grundstück gefunden. Das war vor 2 Jahren dann ja auch in der Zeitung veröffentlicht, in der Mittelbayerischen, so eine der Vorstand der Gemeinde ganz freudig, die Überschrift war, glaube ich, Gemeinde feiert den das Grundstück oder glücklicherweise Gott sei Dank Grundstück gefunden. Dann gab es mal ein großes Fest, das war, glaube ich, auch vor 2 Jahren, an Ostern ungefähr, hat nämlich die DITIB-Gemeinde, die wirklich sehr offen ist und nichts versteckt macht, dort ein Straßenfest vor Ort gefeiert in der Max-Hütten-Straße und hat es öffentlich gemacht. Dann gingen die Planungen los und man weiß ja, wie das mit den Planungen so ist. Da ist, sind verschiedene Stellen dann damit befasst, da muss man verschiedene Auflagen erfüllen und die Stadt muss prüfen, ob das da, dort an der Stelle geht. Das ist mitten im Gewerbegebiet. Also es ist nicht jetzt mitten in ein Wohngebiet reingeplant, wo man dann Menschen, die dort wohnen, beteiligen muss als Nachbarn, sondern tatsächlich haben die Nachbarn dort dann die Unterschriften geleistet und die Gemeinde hat Baurecht. Die Stadt, wir sehen das so, dass da ein längerer Prozess jetzt ein glückliches Ende gefunden hat. Das Grundstück ist geeignet, die Gemeinde kann dort bauen, dem steht nichts entgegen, also musste die Stadt auch die Baugenehmigung erteilen. Auch das ist in einem Vorbescheid schon im letzten Sommer 2017 dann dem Stadtrat zur Kenntnis gegeben worden und jetzt dann die tatsächliche Erteilung der Baugenehmigung dem Stadtrat zur Kenntnis gegeben worden. Das ist was die Verwaltung selber macht. Dazu gibt es normalerweise auch bei allen anderen Bauvorhaben, die ähnlich gelagert sind, keine Stadtratsbeschlüsse, sondern Kenntnisnahmen. Insofern ist es ein ganz ordentlicher, geregelter Prozess aufgrund unseres bestehenden Rechts und auch jetzt keine, wie soll man sagen, es ist keine Diskussion nötig, ob man jetzt für oder gegen eine Moschee ist. Die ist meiner Meinung nach ohnehin nicht nötig, nachdem wir ja Artikel 4 des Grundgesetzes haben, auf dem wir uns alle bewegen, der sagt, dass die ungestörte Ausübung, Religionsausübung zu gewährleisten ist. Insofern kann es da keine Diskussionen geben, bin ich der Meinung. Und die DITIB-Gemeinde hat auch nie versucht, das heimlich zu machen. Das ist mir wichtig zu betonen, weil das ist ja ein bisschen so rübergekommen, als hätte man da jetzt praktisch ganz plötzlich was gemacht, von dem keiner ahnen konnte, dass es passiert und jetzt stehen alle da und hätten besser informiert werden sollen. Es gab auch im letzten Sommer ein Fest in dem Gleisdreieck, das Bergfest von den Schmacks, die dort jetzt seit einigen Jahren das Bergfest feiern, auf dem auch von der Bühne herunter bekannt gegeben worden ist, dass jetzt ja in der Nähe gleich zwei Ecken weiter praktisch die Moschee entsteht. Alle haben sich gefreut, niemand hat sich groß aufgeregt und die DITIB-Gemeinde ist auch schon in Kontakt mit der evangelischen und katholischen Kirchengemeinde dort vor Ort und die haben auch schon ihre Zusammenarbeit angekündigt, damals im letzten Sommer. Also insofern, das ist die Geschichte, die die Stadt jetzt als Stadtverwaltung mit der DITIB-Gemeinde hatte. Die Aufregung, die jetzt gekommen ist, ist meiner Meinung nach von außen nach Regensburg gekommen, durch ja, AfD-nahe Menschen, die dann halt generell, die ja mich auch angeschrieben haben, die der Meinung sind, es sollte in ganz Deutschland keine einzige Moschee stehen. Aber diese Haltung kann man nicht haben, wenn man jetzt hier sich auf den Boden des
Bundes setzt. Ja, es wurden, glaube ich, auch in einer Nacht- und Nebelaktion auf dem Baugrundstück Kreuze aufgestellt, von dem man nicht genau wusste, wer jetzt dahinter steckt. Manche sagten, es sei die Bewegung der Identitären gewesen, eine doch recht rechtsextrem ausgerichtete Gruppe, die wohl von München aus wirkt. Aber wir wissen es nicht und insofern gab es tatsächlich von außen sozusagen auch Versuche, hier in diesen Prozess hineinzuwirken. Eine Frage noch an Sie abschließend. Es dreht sich ja viel um diesen Begriff der Integration, was auch immer das sein mag, das wollen wir jetzt gar nicht so diskutieren. Aber denken Sie, dass diese Moschee zur Integration beiträgt oder manche sagen ja auch, sie verhindert sie eher? Wie stehen Sie dazu?
Also ich glaube, dass diese Haltung, die die Stadt damals schon hatte, die richtige ist, nämlich sich öffnen, sichtbar machen, das fördert auch die Integration. Die TTIP-Gemeinde hat gesagt, sie macht ihre Türen auf, sie wird Veranstaltungen dort machen, sie wird in Kontakt treten mit allen Akteuren auch vor Ort. Das kann ich nur begrüßen und insofern ein Ort, ein würdiger Ort auch. Die TTIP-Gemeinde für kürzlich war ja auch ein Gespräch im Rathaus bei uns, wo alle Fraktionen vertreten waren, auch die TTIP-Gemeinde Religions for Peace und verschiedene Vertreter der städtischen Ämter, um einfach alle auf den gleichen Informationsstand zu bringen. Da haben Vertreter der Gemeinde gesagt, sie haben sich immer fast geschämt, Leute zu sich einzuladen, weil das so klein und vom Baulichen her auch nicht mehr auf dem neuesten Stand war. Jetzt, sie wollen einfach einen würdigen Ort haben und ich glaube, das Recht haben alle religiösen Gemeinschaften, einen würdigen Ort, sich zu versammeln, zu beten, sich zu treffen und eben auch Gäste einzuladen. Also ich glaube, das ist...
Das klingt nach zustimmendem Applaus. Vielen Dank, Frau Bürgermeisterin. Kommen wir zu Ihnen, Frau Dächern. Sie sind eine von denen, die die Sache nicht so positiv sehen. Wenn man das so hört, könnte man ja denken, alles bestens, alles gut, alles in bester Ordnung. Es gibt aber eine Gruppe von Bürgern in Regensburg, die das anders sieht und Sie sind eine der Sprecherinnen. Ja.
Bevor ich da so ins Detail gehen möchte, vielleicht eine ganz kurze Vorbemerkung. Es ist in jüngster Zeit ganz viel geschrieben worden über den geplanten TTIP-Moscheebau in Regensburg. Was uns als traditionelle Bürgerbewegung im Stadtosten an allen Artikeln auffällt, ist die Tatsache, dass es immer per se um den Moscheebau geht. So argumentieren die Bürgermeisterin und die Medien gebetsmühlenartig. Und da möchte ich jetzt schon anmerken, dass unsere Bürgerbewegung, als deren Sprecherin ich da heute in erster Linie auf dem Podium sitze, kümmert sich seit Generationen um eine förderliche und lebenswerte Entwicklung in einem Viertel, eingekeilt von Industrie und Gewerbe. Und das möchte ich jetzt wirklich intensiv betonen. Wir sind also keine dieser üblichen Bürgerinitiativen, die grundsätzlich gegen den Moscheebau mobil machen. Und da lege ich jetzt großen Wert darauf und betone das nochmal intensivst, dass es der Bürgerbewegung im Stadtost nicht darum geht, eine Moschee zu verhindern. Wir schätzen den interreligiösen Dialog und das seit Jahrzehnten. Vor allem den Religionsfrieden und auch das interkulturelle und soziale Miteinander ist uns ganz, ganz wichtig. Besonders als Christin und als Christen, die weltweit in hohem Maß verfolgt werden, wertschätzen und achten wir die Religionsfreiheit als ganz hohes Gut. Unsere Kritik bezieht sich im konkreten Standort in einem Stadtviertel, indem wir Bürger ohnehin schon ganz schöne Lasten zu stemmen haben. In diesem Stadtteil gibt es bereits bemerkenswerte Fehlentwicklungen bei der Integration.
Und die überfordern nicht bloß die Neuankömmlinge und die Zugewanderten. In einem Gebiet von 48 Hektar haben wir derzeit bereits 7 Moscheegemeinden und Gebetsräume. Die nächste große Moschee, das ist auch eine DITIB-Moschee, befindet sich in Neutraubling. Darüber hinaus möchte ich darauf schon hinweisen, dass der Stadtosten jetzt bereits als Schmelztiegel der Religionen gewertschätzt ist. Und ich glaube, kein anderer Stadtteil in Regensburg kommt dieser Aufforderung gerecht, diesen interreligiösen Dialog so zu pflegen über Jahrzehnte hinweg, wie das geschehen ist. Und wenn ich Ihnen das aufzähle, wer bei uns als Religion gewertschätzt wird, dann glaube ich, komme ich auf 15. Und da sind wir als Bürgerinnen und Bürger wirklich tagtäglich gefordert, das soziale Miteinander dazu stemmen. Für uns ist eine Moschee als solche kein Integrationshindernis und das betone ich vehement, das behauptet auch niemand. Und das habe ich auch noch nie behauptet. Aber die hochgradige Verdichtung islamischer Gebetsstätten auf engem Raum kann die Integrationsbereitschaft durchaus verringern und Parallelgesellschaften zugänglich sein. Und das erfahren wir doch täglich, wenn wir die Zeitungen lesen oder in den Medien, wenn wir da aus Köln, Duisburg, Berlin, da haben wir doch bereits solche Brennpunkte und das gilt es zu verhindern. Und da habe ich die Frage gestellt, warum lassen Stadtplaner gerade in diesem Stadtteil weitere Entwicklungen in dieser Form zu? Warum hat man das eine Moschee, warum hat man nicht einen anderen Standort gesucht und versucht, das in der Bevölkerung oder in der Stadt Regensburg zu verteilen? Und der Stadt Osten, wir kämpfen seit Jahrzehnten, um dieser Fehlentwicklung entgegenzutreten, um entsprechenden Wohnraum. Wir haben in der Stadt Regensburg 2014 den Beschluss gefasst, Wohnen zu stärken, um die Bevölkerungsstruktur vor Ort zu entzerren. Wir haben in der Grundschule Klassen mit 100% Migrationsanteil. Menschen mit Migrationshintergrund, die Wert legen auf eine adäquate Bildung ihrer Kinder, versuchen ihre Kinder nicht mehr an diese Schule zu schicken, sondern suchen sich über Gastschulanträge andere Schulen, weil sie phonetisch die deutsche Sprache nicht mehr hören. Und das ist das eigentliche Problem, wo ich gesagt habe, oder wo die Menschen vor Ort sagen, warum ist das so? Und ich muss Ihnen draußen erklären, warum wird eine Moschee, eine DITIB-Moschee, nach § 34 genehmigt, wo wir seit Jahrzehnten um entsprechenden Wohnraum im Stadtteil kämpfen, wo ich immer abgeschmettert werde mit der Begründung, das liegt im Außenbereich. Die Moschee im Industriegebiet liegt im Innenbereich. Mittendrin baut jemand ein Bienenhäuschen. Das Bienenhäuschen, der Bau dieses Bienenhäuschens wurde eingestellt mit der Begründung, das ist Außenbereich, das ist mittendrin. Wenn ich im Bus sitze, werde ich mit den Fragen konfrontiert, ja, warum wird noch eine Moschee genehmigt und unser Aldi braucht ein Einzelhandelskonzept? Das kann ich den Menschen vor Ort nicht mehr verklickern und das ist das eigentliche Problem. Es ist leider diese Diskussion jetzt aufgeschwallt, als es um den Moscheebau ging, das wird auf dem Rücken der Muslime unberechtigterweise getragen. So ist es, weil diese verfehlte Stadtplanung einfach nicht hinterherkommt mit den Zusagen, für die wir vor Ort seit längerer Zeit oder seit Jahrzehnten uns bemühen, dass da was vorangeht. Und ist das irgendein Problem?
Nein, mach bloß. Ich bin nämlich gerade, weil die Stadtplanung gemacht hat. vor der SPD-Majorität.
Na, aber da kann ich noch beruhigen. Jedes Mal, wenn die SPD in der Regierungsverantwortung war, ist besonders schlecht geworden für das Hohe Kreuz. Ich erwähne, das muss ich Ihnen jetzt schon mal sagen, das war der Schlichtinger, der hat damals das komplette Hinterland für eine Mark abgetrennt an die Industrie, weil es war ursprünglich von, müssen Sie halt in Geschichtsbücher schauen, da können Sie es schon feststellen. Dann kam unter der Regierung von der Frau Mayer, hat man eine Erhaltungssatzung auf den Stadtteil gelegt, damit man die Bevölkerungsstruktur nicht verändern kann. Die Auswirkungen haben wir heute noch, weil der Wohnraum so abgewohnt ist, dass er eigentlich...
Ja, ich würde gerne jetzt ein bisschen mehr wieder zum Thema zurückkommen. Bitte Ruhe. Ich würde gerne ein bisschen zum Thema zurückkommen. Müssen wir jetzt nicht diskutieren. Auf der anderen Seite, es ist natürlich Fakt, dass wir 16 Jahre einen CSU-Oberbürgermeister hatten, der sozusagen auch die Gestaltungs-, 18 Jahre die Gestaltungshoheit hatte. Also insofern würde ich...
Damals war aber die Zuckerfabrik nur und die Zuckerfabrik ist jetzt halt erst weg. Also das hat eine ganz neue Entwicklung gegeben.
Führen wir es zu Ende. Ich würde jetzt auch ungern auf einzelne Zwischenrufe einsteigen, sondern führen Sie doch mal weiter, Frau Dechert.
Also,
anlegen und dann kommen wir ins Gespräch.
Ich möchte hier betonen, es geht uns nicht um den Moscheebau. Und also wir haben, die Menschen vor Ort haben berechtigte Sorgen und Fragen, und uns als Hetzer, Brandstifter, Nazis oder Extremisten zu diffamieren, das möchte man, und weil wir einfach Fragen stellen oder Entscheidungen oder Debatten mit bestimmten Organisationen und Verbänden, aus welchen Gründen auch immer, das möchte ich vehement von mir weisen. Das Einzige, was ich mir wünsche, ist, dass wir den interreligiösen Dialog fortsetzen. Und da möchte ich ganz kurz der Frau Bürgermeisterin widersprechen, was die Begegnung auf dem Bergfest betraf. Da habe ich mich nämlich mit den Kirchen vor Ort auch befragt. Und es wurde da schon sehr kritisch angemerkt, dass im Vorfeld die DITIB-Gemeinde den Termin abgesagt hat. Und dann 2 Minuten vorher Gott sei Dank angekommen ist und der geplante Dialog, also ökumenische Dialog, hat dann doch interreligiös begonnen, aber kritisiert wurde von dieser Seite, dass der Imam das Gebet begonnen hat im interreligiösen Dialog: Es gibt keinen Gott außer Allah, und hat die erste Sure zitiert. War vielleicht auch nicht ganz glücklich, aber vielleicht müssen wir lernen, miteinander umzugehen. Und da gibt der interreligiöse Dialog uns diese Chancen.
Vielleicht doch nochmal an der Stelle die Nachfrage: Was würden Sie sich denn wünschen fürs Viertel Hohe Kreuz? Was wäre denn für Sie eine positive Ausblick, eine positive Perspektive? Meine gewisse Bevölkerungsstruktur ist dort. Das ist
46% der Menschen dort haben keinen deutschen Pass.
Was wäre sozusagen Ihre Entwicklungsperspektive für das Hohe Kreuz? Wie könnte es weitergehen im positiven
Sinne? Das Wichtigste wäre für uns bezahlbarer Wohnraum vor Ort, damit wir Menschen ansiedeln können, die mit uns diese soziale Struktur aufrechterhalten und diese Integration fortsetzen, die seit Jahrzehnten hier vor Ort gelaufen ist.
Gut, vielen Dank. Sie kommen später noch zu Wort natürlich, wie alle anderen auch. Jetzt würde ich gerne an Herrn Öxlen übergeben. Herr Öxlen, Sie sind viel in Bayern unterwegs, eben in Ihrer Rolle als Beauftragter, und hören sicher aus anderen Städten ähnliche Diskussionen oder in anderen Städten ähnliche Diskussionen. Wie kommt sozusagen jetzt, wie wirkt die Regensburger Situation auf Sie? Ist das eher typisch, ist das eher untypisch? Welche Erfahrungen machen Sie in anderen Kommunen?
Erst einmal vielen Dank, dass ich heute Abend bei Ihnen sein darf. Mir geht heute vieles durch den Kopf. Unter anderem denke ich daran, dass ziemlich genau vor 8 Jahren im März 2010 eine Veranstaltung im Pfarrsaal Mater Dolorosa war, wo es um eine vergleichbare Situation ging. Damals ist sehr stark von außen Konfliktpotenzial in die interreligiöse Situation Regensburgs hineingetragen worden. Und die Frau Dechand war damals diejenige, die sich sehr bemüht hat, diese Situation zu entschärfen. Und der verdanke ich auch eine Einladung nach Regensburg an diesem Abend, an die ich immer noch sehr gern zurückdenke. Es war eine sehr gespannte Atmosphäre damals, die aber meines Erachtens gut sich aufgelöst hat. Das mal zum einen. Zum anderen habe ich natürlich im Vorfeld des heutigen Abends einige Male intensiv mit dem Regionalbischof Weiß gesprochen. Und das möchte ich jetzt auch wiedergeben, was sich aus dem Gespräch mit Herrn Weiß ergeben hat, der Sie herzlich grüßen lässt. Er hat ja in der Mittelbayerischen Zeitung eine Erklärung abgegeben, die etwas feindselig war, über den Muezzinruf und so weiter. Also er betont ausdrücklich, dass er den Moscheebau unterstützt. Er hat sich immer dafür ausgesprochen, dass der Moscheebau frei sein soll und dass die Muslime die Möglichkeit haben sollen, würdige Gebetsstätten zu schaffen. Diese Unterscheidung, die er gemacht hat zwischen den christlichen Glockenläuten und dem Muezzinruf, das ist sozusagen auf einer anderen Ebene, und darüber könnte man dann im Einzelnen noch reden. Jetzt vielleicht zu Ihrer konkreten Frage. Also mal ein bisschen Statistik. Es gibt etwa, vielleicht ist es nicht mehr ganz aktuell, aber fast noch aktuell, es gibt etwa 2800 Moscheegemeinden in Deutschland. Davon haben etwa maximal 180 eine Moschee im eigentlichen Sinne. Das ist mit leicht steigender Tendenz, aber es sind immer noch keine 200. Moschee im eigentlichen Sinn heißt ein Gebäude, das als Moschee errichtet worden ist. Die anderen Moscheegemeinden sind untergebracht in erworbenen oder angemieteten Räumen, die ursprünglich Wohnhäuser waren, Möbel, Geschäfte, was weiß ich. Und die natürlich dem Wunsch nach einer würdigen Gebetsstätte nicht entsprechen. Es gibt jetzt in Bayern einige Moscheeneubauten. Ich denke zum Beispiel hier in der Nachbarschaft in Landshut, eigentlich ein sehr schöne Moschee, auch von DITIB. Aber alle diese Moscheegemeinden, und jetzt sind wir an einem bunten Punkt, befinden sich fast alle in Gewerbegebieten. Das liegt natürlich daran, dass man, wenn man eine Moschee errichten möchte, ein freies Grundstück braucht. Und die werden in der Regel in Gewerbegebieten ausgewiesen. Das hat Vorteile, weil es praktisch ist, man findet schnell Parkplatz und solche Geschichten. Es hat aber auch große Nachteile. Vor allem ist das Umfeld oft, ich sage mal, nicht sehr würdig. Wir haben ein Riesenproblem in München, weil in München mit einer sehr hohen Anzahl von Muslimen sich inzwischen in der Innenstadt keine einzige Moscheegemeinde mehr befindet. Und zwar liegt es daran, dass durch den Flüchtlingszustrom die Gebetsstätten in der Innenstadt so überlastet waren, dass immer wieder die Polizei aus heuerpolizeilichen Gründen eingeschritten ist. Daraufhin haben die Hausbesitzer nacheinander alle Mietverträge gekündigt. Das heißt, es gibt 50 Moscheegemeinden in München, aber alle Moscheen finden sich am Stadtrand, sind schwer zu erreichen, und das bedeutet, dass am Freitagmittag, wo viele Muslime in der Innenstadt berufstätig sind, eigentlich es ein untragbarer Zustand ist jetzt in München. Die jüdische Gemeinde, das wissen Sie alle, hat am Jakobsplatz ein sehr repräsentatives Gebäude bauen können, was ein großer Fortschritt ist, was längst überfällig war. Aber wir würden uns alle wünschen, auch wir Kirchen würden uns wünschen, dass auch die Muslime in München in einem entsprechenden Innenstadtbereich ein würdiges Gebäude errichten können. Dass das jetzt in Regensburg so nicht geht, dass man den einfach jetzt sozusagen zwischen Dom und Dreieinigkeitskirche eine Moschee aufbauen kann, das ist klar, das versteht jeder. Aber wir müssen wirklich darauf achten, dass möglichst viele Moscheen in angemessener Umgebung sind, leicht erreichbar und in einem würdigen Rahmen. Dazu kommt jetzt noch die Frage des Minaretts, die möchte ich hier auch ansprechen. Es ist für eine christliche Kirche theologisch nicht notwendig, einen Kirchturm zu haben. Trotzdem haben fast alle Kirchen einen Kirchturm, weil es ein Erkennungssignal ist und weil zumindest in unserer Region der Welt viele Gemeinden einfach Wert darauf legen, dass zu ihrer Kirche wenigstens ein kleiner Turm gehört. So ist es auch für die Muslime. Es ist nicht unbedingt theologisch notwendig, dass eine Moschee ein Minarett hat. Aber das Minarett dient der Erkennbarkeit der Moschee als Moschee. Deswegen haben die Moschee-Neubauten fast alle, also ich glaube, ich kenne überhaupt keine Ausnahme, zumindest ein symbolisches Minarett, das mehr oder minder groß ist, aber dass man als Minarett, am Minarett die Moschee erkennt, ohne dass man erst noch die Metalltafel lesen muss. Und es gibt in Deutschland, soweit ich weiß, höchstens 2 Moscheen oder 3, wo der Muezzinruf vom Minarett ertönt. Gibt es. Aber ganz, sind ganz wenige. Alle anderen Moscheen, das wäre ja zu diskutieren, wie das mit Muezzinruf ist, weil es ja eigentlich dem Glockenläuten entspricht. Alle diese, also 95% oder 98% dieser Moscheenneubauten haben auf den Muezzinruf verzichtet. Von sich aus. Haben gesagt, wir wollen das Minarett als Kennzeichen, als Symbol für die Moschee, aber wir verzichten auf den Muezzinruf, weil er vielleicht in die Umgebung nicht passt, weil wir mit den Nachbarn ein gutes Verhältnis haben. Da gibt es viele Gründe dafür, das zu machen. Der Muezzin ruft natürlich in der Moschee, aber er ruft in der Moschee, ja, zu jedem Gebet. Also das heißt nicht, der Muezzinruf ist nicht abgeschafft, sondern ins Haus verlegt. Auch in Regensburg habe ich so verstanden, das soll ein Minarett gebaut werden, aber ein Muezzin wird nicht rufen. Insofern muss man jetzt sagen, war die Äußerung vom Herrn Regionalbischof Weiß eine theoretische. Ja. ein Muezzinruf war ja nicht, ein Muezzinruf, ja, das ist so, der Muezzinruf war ja gar nicht vorgesehen. Er hat sich über etwas geäußert, was so nicht stattfinden wird. Aber was man natürlich theoretisch kann man diese Frage besprechen. Jetzt vielleicht noch, weil es angesprochen worden ist, Sie gestatten, dass ich das Thema immer noch ein bisschen wechsle, zum Wort Allah, was die Frau, der Herr Lenz angesprochen hat. Also, Allah heißt einfach Gott. Jetzt kann ich ein bisschen Türkisch. Man kann im Türkischen für Gott Tanrı sagen oder Allah. Meistens verwenden die Nicht-Muslime Tanrı. Aber jetzt war ich am Silvesterabend in Istanbul, weil die Evangelischen keinen Gottesdienst gehalten haben im katholischen Hochamt in der İstiklal Caddesi. Und natürlich wird beim feierlichen katholischen Hochamt das große Glaubensbekenntnis Nicenum gebetet. Das beginnt bekanntlich, wir glauben an den einen Gott. Was heißt das jetzt auf Türkisch? So viel Türkisch können Sie alle verstehen. Bir tek Allah'a inanıyoruz. So betet der Bischof von Istanbul. So beten wir alle. Denn das ist die offizielle, also nach dem Messbuch, die offizielle türkische Übersetzung des großen Glaubensbekenntnisses. Also insofern, das ist nun wirklich kein Problem. Wir glauben an den einen Gott. Dass man zwischen dem Gott der Muslime und dem Gott der Nicht-Muslime sprachlich unterscheidet, ist bereits eine unnötige Spaltung. Und jetzt ein letztes Stichwort, das ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. In einer vergleichbar schönen, fast so schönen Stadt wie Regensburg, nämlich in Dresden, war vor wenigen Tagen eine heftige Auseinandersetzung zwischen zwei bedeutenden Schriftstellern, Durst Grünbein und Uwe Tellkamp, wo es sehr heftig zuging. Und an diesem Abend hat einer der ganz, ganz rechten Intellektuellen Deutschlands, ich sage es mal Intellektuellen, Deutschland, nämlich Götz Kubitschek, das Wort ergriffen. Und heute berichtet in der Süddeutschen Zeitung Durst Grünbein, was Kubitschek gesagt hat in der Diskussion. Ich lese jetzt vor. Kubitschek sprach, als ihm das Mikrofon gereicht wurde, von einem Riss, der durch die Gesellschaft gehe. Diesen gelte es zu vertiefen. Zitat Ende. Es ist ganz klar, das rechte Strategie heißt, der Riss, der durch die Gesellschaft geht, vertiefen. Ist völlig logisch, wenn man das weiß, was, ja. Und wir sind hier beisammen, das ist mein Votum, damit der Kubitschek nicht recht kriegt.
Ja, vielen Dank, Herr Öxlen, auch für diesen Blick von außen und für Ihre erhellenden Worte. Gibt es bei Ihnen, Frau Bürgermeisterin, oder bei Ihnen, Herr Inan, das Bedürfnis, auf das, was wir gehört haben, noch zu reagieren? Dann haben Sie jetzt die Gelegenheit. Und dann würden wir auch mal die Stimmen aus dem Publikum ein wenig reinnehmen.
Ja, ich kann es nur bestätigen, was vorhin Herr Dr. Rainer Öxlen gesagt hat. Der Gott, an den die Muslime glauben, ist der gleiche Gott, an den auch die Christen glauben. Und auch der gleiche Gott, an den auch die Juden glauben. Da oben oder wo auch immer sitzen keine drei Götter und streiten sich, wer der jetzt für welche Religion zuständig ist. Es ist der gleiche Gott. Das muss man ganz offen sagen. Weil es heißt ja auch monotheistische Religionen. Es ist der einzige Gott, den wir anbieten, und der heißt nun mal auf Arabisch Allah. Auf Deutsch Gott, auf Türkisch Tanrı und so weiter. Und es stört uns, wenn die CSU immer wieder von den Problemen erzählt am Hohen Kreuz und dann noch dazu sagt, jetzt kommt noch ein Problem dazu, und das ist die Moschee. Das ist nicht in unserem Sinne. Wir sind eher dafür da, Probleme zu lösen. Wir können es nicht nachvollziehen, warum ein Moscheeverein, ein Moscheegebäude, warum das schon ein Problem sein soll. Wie man da auf die Idee kommen kann, das ist ein ganz anderer Weg. Wir sind für die Lösung da. Es kann sein, dass es am Hohen Kreuz ein paar Probleme gibt und dass da der Migrantenanteil hoch ist, aber wir sind die Lösung dafür. Weil wenn wir vor Ort sind, wenn wir am Hohen Kreuz sind, dann können wir dann viel besser mit den Leuten sprechen und viel besser für die Integration was beitragen. Nur ein Beispiel, wie es sein könnte. Wenn unser Imam zu dieser Klasse gehen würde mit dem Migrantenanteil 100%, und da sind wahrscheinlich dann auch sehr viele Muslime, und wenn der Imam sagen würde, hey Burschen, ihr Jungs und Mädels, passt mal auf, wir sind hier in Deutschland und wir müssen uns hier an die Gesetze halten, und ich möchte, dass ihr euch hier gut integriert, lernt gut Deutsch, macht eure Hausaufgaben, macht hier eure Sache ganz gut. Wenn das der Imam vor Ort in der Schule sagen würde, an diese Migrantenkinder, an diese muslimischen Schüler, dann hätte es einen ganz anderen Effekt, einen ganz positiven Effekt, als ein ganz anderer Mensch dann sagen würde. Und unsere Imame, die gehen auch ab und zu auch zum Islamunterricht in die Schule, wenn sie eingeladen werden, und machen genau diese Gespräche. Weil ein Imam ist eine Autoritätsperson, eine Respektperson. Und wenn der etwas sagt für die Gemeinde, für die Schüler, für die Kinder, dann wird er auch gehört. Das ist nur ein Beispiel gewesen, wie wir als eine Moscheegemeinde vor Ort mit einem großen Migrantenanteil im Stadtteil zur Lösung dann beitragen können.
Danke. Frau Bürgermeisterin.
Ja, ich möchte es nochmal verstärken, was Sie gerade gesagt haben. Auch erstens das über, wir haben alle einen Gott. Die drei Religionen, also Christentum, Judentum und Islam, das wissen wir eigentlich alle. Nur manchmal, glaube ich, gerät es ein bisschen in Vergessenheit. Und ich finde es schade, wenn man einen Moscheebau und wenn man überhaupt muslimische Menschen, muslimischen Glaubens zunächst mal als Problem bezeichnet. Also als ein neues Problem, das dem ohnehin belasteten Stadtteil jetzt noch zugemutet wird. Die Frau Dechand hat hingewiesen auf den hohen Migrationsanteil in dem Stadtteil. Das stimmt. Das bringt natürlich Herausforderungen und Probleme mit sich. Das ist richtig. Und es stimmt auch, dass da alle, die da beteiligt sind, also vor Ort, die Menschen, die dort leben, aber auch die im Stadtrat sitzen und Entscheidungen treffen, sich darum kümmern müssen. Das ist auch richtig. Aber wenn ein Moscheebau dorthin gebaut wird, in diesen Stadtteil, bedeutet es nicht, dass der Migrationsanteil in den Klassen steigt. Denn wir haben ja gerade eben uns darüber unterhalten, das ist eine Gemeinde, die seit 40 Jahren in Regensburg existiert. Die Gemeindemitglieder wohnen dort, wo sie jetzt schon wohnen. Die fahren eben nur zum Freitagsgebet nicht mehr in die Altstadt, sondern dann eben in die Max-Hütten-Straße. Das bedeutet jetzt nicht, dass alle türkischen Mitbürgerinnen und Mitbürger aufs Hohe Kreuz ziehen. Das ist überhaupt völlig undenkbar. Und diese Angst habe auch das damals sehr bewundert, wie die Frau Dechand dort vor Ort bei dem von einer anderen islamischen Gemeinde geplanten Moscheebau, wie sie mit dieser Diskussionssituation umgegangen ist. Und wir waren auch da immer in guten Kontakt, beide relativ neu im Stadtrat. Also, und ich finde es schade, dass das jetzt, dass sich die Situation jetzt so gedreht hat. Muss ich ehrlich sagen, weil aus der damaligen Erfahrung hätte man lernen können, wie schnell da die Wogen hochgehen und wie schnell völlig falsche Argumente auch ins Spiel kommen. Und ich glaube, in dem Spiel sind ziemlich viel falsche Argumente jetzt, zum Beispiel, dass der Stadtteil überfordert wird durch den Zuzug von noch mehr Muslimen. Das halte ich für absurd. Die fahren eben einfach wirklich nur zum Beten woanders hin. Und das ist dann ein Ort, an dem auch Integration stattfinden kann, weil man dann einen Ort hat, einen öffentlichen, einen sichtbaren Ort, wo man sich begegnen kann. Im Gegensatz zu jetzt, wo das dann wirklich oft Hinterhofsituationen sind, wo man nicht so gern nach hinten geht. Schade, klar, schade, dass es im Gewerbegebiet ist. Und Frau Dechern, Sie können allen die fragen, warum Sie, ich weiß nicht, warum ein Bienenhaus nicht gebaut werden darf, aber ich kann Ihnen sagen, warum die Moschee dort gebaut werden darf. Das ist ein Gewerbegebiet, bei dem kein Bebauungsplan existiert. Das ist ein faktisches Gewerbegebiet und in einem faktischen Gewerbegebiet sind wir nach Baunutzungsverordnung gefragt zu entscheiden und nach der Baunutzungsverordnung sind dort Bauten für religiöse Zwecke zu erlauben. Ganz einfach. Können Sie jedem, der kein Bienenhaus kriegt, erklären? Das mit dem Bienenhaus kann ich Ihnen nicht erklären. Aber das Wichtige ist doch, dass wir gemeinsam ein Interesse dran haben an einer friedlichen Gesellschaft in Regensburg, an einem friedlichen Leben aller, die hier zusammenleben, ganz egal welche Religion Sie haben, und dass wir was dazu beitragen können. Das heißt, Sie haben einen aktiven Bürgerverein vor Ort, die Leute auch aufklären, was da auf sie zukommt. Dass sie jetzt nicht überrannt werden von einer neuen Gruppe muslimischer Neubürger, die da plötzlich dann alle dort wohnen und in die Schulen gehen, ihre Kinder schicken, sondern dass die dann halt zum Beten dort in die Max-Hütten-Straße fahren und dass die sie einladen, dort auch hinzugehen, wenn ein Tag der offenen Tür ist, wenn Veranstaltungen sind. All das können sie den Leuten dort erklären. Sie sind dort sehr gut vernetzt, sie können sehr viel dazu beitragen.
Gut, vielen Dank. Frau Dechern, Sie dürfen noch reagieren und dann holen wir mal ein paar Stimmen aus dem Publikum rein.
Das mache ich natürlich sehr gerne. Also es soll da auf keinen Fall rüberkommen, dass die Bürger, und das betone ich nochmals, gegen die Moschee sind. Dass Menschen in würdigen Räumen beten wollen, das ist unbenommen und das stelle ich außer Frage. Nur wir haben seit 2015 natürlich eine andere Situation bekommen. Wir haben im Stadtosten sind Gemeinschaftsunterkünfte entstanden, es ist das Transitzentrum entstanden, ist die Erstaufnahme entstanden und wir alle sind bemüht, wirklich mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, aber es gelingt uns nicht. Und glauben Sie mir das, Herr Inan und Frau Bürgermeisterin, was ich damals, habe ich die Erfahrung gemacht, und das ist ja 2014, 2013 wurde das genehmigt. Wir haben mit der Al-Rahman eine sehr gute Zusammenarbeit gepflegt und ich bin nach wie vor und damals auch der Überzeugung, dass Muslime in würdigen Räumen beten sollen dürfen. Nur wir haben die Muslime auch kennengelernt und wir haben die Situation erlebt, wie schnell, wenn die Vorstandschaft sich ändert, wie schnell auch die Gesinnung eine andere wird. Und wie jetzt in der Al-Rahman erlebt, wie sich die auch radikalisieren und da gewisse Angst mitschwingt, was passiert, wenn dann. Und wenn jetzt 100% Migration in der Schule drin ist, Sie sagen, Ihr Imam kommt von der DITIB-Gemeinde. Dann haben wir den Imam von der Al-Rahman-Moschee. Dann haben wir den Imam von der VIKZ. Dann haben wir den Imam von der Ahmadiyya. Dann haben wir den von den Aleviten. Wen soll ich dann bitte fragen? Und wer soll dann die Kinder begleiten oder die Jugendlichen? Und wie soll man denn wie soll da Integration stattfinden? Weil sie wissen, also ich bin kein Muslimkenner, aber ich weiß, dass Sunniten, Schiiten, Ahmadiyya, dass das so verschiedene Strömungen sind. Wie wollen wir das dann in Einklang bringen, wenn sie jetzt so 20, 25 Kinder drin haben? Welcher Imam darf denn das dann oder darf die Jugendlichen dann begleiten oder ringen wir dann um die Kinder?
Darf ich was sagen? Nein, Sie dürfen nichts. Nein, wir führen keine Diskussion per Wortmeldung, sondern Sie haben fleißig Zettel geschrieben und die wurden wir auch. Nein, jetzt gerade nicht. Herr Öxlen, Thema Schul, können Sie bitte leise sein, Thema Schulunterricht und Islam. Dazu noch ein Wort von Ihnen.
Ja, und dann kurze Information zum Islamunterricht in Bayern. Also es gibt in Bayern Islamunterricht, es ist kein Religionsunterricht nach Artikel 7 Grundgesetz, nach den Bekenntnissen der Religionsgemeinschaft, aber es ist ein vom Staat organisierter Islamunterricht und etwa 12-15% aller Muslimen, wir haben etwa, bloß einmal der Zahl, der Hausnummer, wir haben etwa 100.000 muslimische Schülerinnen und Schüler an allen bayerischen Schularten zusammen und davon haben etwa 12-15% diesen Islamunterricht. Das ist gemessen an, es ist leider zu wenig, aber gemessen an anderen Bundesländern ist es viel. Ja, muss man auch sagen. Wir haben etwa 210 Islamlehrer in Bayern. Die Situation ist in vieler Hinsicht verbesserungswürdig. Das wäre ein eigenes Thema. Man muss aber auch sagen, dass der jetzige Kultusminister Spähnle die Sache immer sehr unterstützt hat und gefördert hat. Das muss man also wirklich mit großer Anerkennung sagen. Da hat er sich auch in der CSU-Landtagsfraktion nicht immer nur Freunde gemacht mit dieser Politik, aber er hat es durchgehalten bis jetzt und ich kann nur hoffen, dass bei einer künftigen Staatsregierung die Politik so weitergeht.
Vielen Dank. Jetzt würde ich gerne einige der Karten hören. Sie müssen sich nicht melden, wir nehmen keine Wortmeldungen dran heute. So, ja, Entschuldigung, nein, ja, Sie können diskutieren, wir hören jetzt mal ein paar von den Zetteln, die geschrieben wurden. Ja, die Spielregeln habe ich mir heute ausgedacht. Wenn Ihnen das nicht gefällt, dann müssen Sie ja nicht bleiben. So, wir hören die ersten Meldungen, vielleicht so mal so ein paar Zusammenfassungen, was ist so reingekommen?
Ja, eine Frage, die
ist das für eine Demokratiewahl, wenn die Leute da sind, die diskutieren wollen über das Thema und dürfen nichts sagen.
Schreiben Sie es auf eine Karte, dann dürfen Sie mitreden.
Würde ich gerne mal zu dem Thema Schule was sagen.
Ja, aber jetzt nicht. Ja, sondern wir hören jetzt. Würden Sie bitte leise sein und den Raum verlassen? Danke. So, einfach mal, was sind denn so die Karten, die am meisten kamen? Wo haben wir denn viel Meldungen dazu?
Also was definitiv sehr oft ankam, war die Frage, inwieweit die DİTİB-Gemeinde vom Staat getrennt ist oder mit dem Staat, vor allem dem türkischen Staat, in Zusammenarbeit steht oder eventuell auch Gelder bezieht.
Ja, eine Frage für Sie, Herr Inan, notieren Sie sich bitte. Genau. Ja.
Dann eine weitere Frage, die sehr oft gekommen ist. Wenn keine Moschee in Regensburg gebaut würde, welche Ersatzmöglichkeiten gäbe es? Wie würde so etwas aussehen? Wie könnte die Gemeinde da arbeiten? Oder ginge das überhaupt?
Ja.
Auch etwas, das sehr oft hier angekommen ist, ist die Moschee nicht doch zu groß für Regensburg und die Gemeinde?
Okay, muss es so groß sein?
Wie kann man die Gemeinde in Regensburg erfolgreich integrieren, vor allem wenn man da an Rassismus und religiösen Radikalismus denkt? Und viele Leute machen sich auch Sorgen über die erfolgreiche Integration von Flüchtlingen und auch in Deutschland geborenen türkischsprachigen Kindern, wenn es dann noch eine Moschee gäbe.
Gut, das sind einige Fragen, die vor allen Dingen auch an Sie gehen. Sie haben schon mal Zeit, ein bisschen drüber nachzudenken. Ich komme mal auf die andere Seite. Was kam hier rein?
Also auch hier kamen viele Fragen zur Staatsnähe der Gemeinde, auch Fragen nach dem Ursprung der Spenden für die Kirche und eine Frage und eine Frage an die Bürgermeisterin, ob sie die Schirmherrschaft für das anstehende Kinderfest am 23. April wieder übernehmen möchte. Es kamen auch einige Fragen an die Frau Dechand bezüglich der Kirchendichte in Regensburg, ob man das mit der Moscheedichte vergleichen kann, ob man da dieselben Bedenken äußern könnte, ob die Christen nicht dadurch auch intolerant werden, wenn es so viele Kirchen gibt. Und auch die Frage, ob die Bürgerbewegung unterstützend tätig war dabei, ein Grundstück in einer aus ihrer Sicht geeigneteren Lage zu finden. Genau, und es gab noch die Frage, was das Zeichen auf der Moschee bedeutet.
Das Schriftzeichen. Das Schriftzeichen, genau. Herzlichen Dank Ihnen beiden jetzt mal für diesen ersten Aufschlag. Das sind etliche Fragen dabei. Herr Innern, Sie sind mit einigen Fragen direkt angesprochen worden. Mögen Sie beginnen?
Ich habe ja schon gesagt, die Moschee ist eine Regensburger Moschee. Und die Dittgemeinde in Regensburg ist ein deutscher Verein, weil es eingetragen beim Amtsgericht Regensburg in Deutschland. Aber es hat nun mal als Vereinszweck, die islamische Religion zu fördern und auszuleben. Und deswegen heißt es auch türkisch-islamische Gemeinde, weil ja auch vor allem die meisten Mitglieder als Herkunftsland Türkei haben. Nun leben seit über 50 Jahren Türken und auch vor allem Muslime in Deutschland. Aber man hat leider verpasst, die islamische Theologie an Universität zu etablieren und ausreichend islamische Religionslehrer und ausreichend islamische Theologen auszubilden. Es gibt einige Fakultäten, wo man Theologie studieren kann, islamische Studien, islamische Theologie, aber das ist keine Imam-Ausbildung. Ein Theologe, der es nur in Theorie gelernt hat an der Universität, kann nicht als Imam in der Moschee arbeiten. Ich hatte erst vor einer Woche ein Gespräch mit einem der Professoren an der Uni Erlangen-Nürnberg bei der islamischen Religionslehre und auch bei den islamischen Studien. Und dann selber gesagt, wir dürfen als Universität keine praktische Ausbildung für Imame anbieten. Das kann nur die Moschee anbieten. Wir können nur auf theoretische Weise die islamische Theologie, die islamische Soziologie, islamische Pädagogik und so weiter anbieten. Das heißt, es gibt keine Imam-Ausbildung hier in Deutschland für die über 2600 Moscheen in Deutschland. Deswegen sind die Muslime angewiesen auf die Herkunftsländer. Zum Beispiel die Türkei, zum Beispiel Bosnien, zum Beispiel Albanien und andere Länder. Weil da gibt es schon seit Jahrhunderten eine fundierte Ausbildung in der islamischen Theologie. Zum Beispiel in der Türkei. Da gibt es Korankurse, da gibt es Gymnasien mit Islam als Hauptfach, als Schwerpunktfach. Dann gibt es Vorbereitungsjahre an der Universität. Dann gibt es 4-, 5-, 6-jährige Ausbildungen als Theologe. Und dann noch eine Art Praktikum an einer Moscheegemeinde. Das heißt, die Imame, die von der Türkei nach Deutschland kommen, haben ungefähr 20 Jahre Ausbildung und Erfahrung als Theologe, als Imam schon gelernt. Und so kommen sie als erfahrener Imam, um hier den wahren Islam, den richtigen Islam, die Religion des Friedens hier zu predigen und hier an die Kinder weiterzugeben. Und wenn Deutschland es schafft, Imam-Ausbildung hier zu etablieren, an den Universitäten oder woanders, dann kann man darüber diskutieren, ob man Imame hier auch dann einsetzen kann, die ihre Ausbildung in Deutschland haben. Aber das ist leider zurzeit nicht der Fall.
Es und ist angesprochen worden, Beziehung türkischer Staat, DİTİB. Können Sie dazu noch was sagen?
Die DİTİB-Gemeinden, das sind ungefähr 900 Gemeinden in ganz Deutschland, kriegen kein Geld vom türkischen Staat, aber die Imame, die werden bereitgestellt von der Türkei. Und weil sie von der Türkei kommen, bezahlt auch der türkische Staat deren Lohn. Weil das auch finanziell ein großer Aufwand wäre für die Gemeinden hier in Deutschland, jeden Monat ein paar tausend Euro mehr hier als Einnahme zu erzielen, um die Gehälter von Imamen zu erzielen.
Würden Sie noch was zum Schriftzeichen sagen, das man dort an der Moschee
hat? Ja, das war so ein Strich, kann man sagen. Das ist der erste Buchstabe im arabischen Alphabet. Und Aleph. Und das kann auch als den Anfang nehmen. Den Anfang für eine neue Zukunft für die Muslime in Deutschland, für die Muslime in Regensburg. Zum ersten Mal ein würdiges Haus, zum ersten Mal eine größere Räumlichkeit, wo man zum ersten Mal viele Möglichkeiten hat. Also wir verstehen das eher als ein Anfang für eine gemeinsame Zukunft.
Vielen Dank. Frau Dechand, Die Kirchendichte in Regensburg war auch ein Thema. Ansonsten war auch das eine oder andere, wo Sie sich angesprochen fühlen können. Mögen Sie kommentieren.
Also das mit der Kirchendichte, das glaube ich, ist in der Historie gewachsen. Das glaube ich, braucht man jetzt hier nicht explizit intensiv diskutieren. Aber was mir vorschwebt, das zum Beispiel eine Moschee für alle. Die Muslime sind ein Teil dieser Gesellschaft. Und die sind in Deutschland angekommen. Und ich ganz persönlich habe mich auch damals, als die Al-Rahman gebaut worden ist, wirklich dafür eingesetzt, dass man die Moscheen nicht in den Hinterhöfen platziert, sondern dass man die sichtbar macht. Und das war auch mein großer Wunsch. Und das wäre auch in diesem Fall sicher hilfreich, wenn man sagt, wie ein Regensburger Dom zum Beispiel, dass man eine Moschee in Regensburg platziert, wo alle Muslime beten können. Wo man das sichtbar macht, hier ist unser Gebetsraum. Und da hätte ich jetzt kein Problem damit. Und bei der Suche nach dem Grundstück, das ich auch gefragt wurde, ich glaube, 2013 habe ich mich vorgewagt, und da hinten sitzt der Herr Bugandura, der weiß es noch ganz genau, was wir in der Gesellschaft aushalten mussten, weil wir diese Forderung gestellt haben. Und ich würde mir wünschen, so ganz glücklich bin ich mit der Max-Hütten-Straße nicht, weil das ist auch ein Hinterhof. Und das ist im Industriegebiet und das ist also auch nicht so ein prickelnder Standort. Und darum, wenn man schon eine Moschee baut, dann sollte man die Muslime gemeinsam einbinden.
Frau Malz-Schwarzfischer möchte direkt darauf reagieren.
Ja, ich habe auch die Diskussion damals mitbekommen, wie es darum ging, können nicht alle muslimischen Gemeinden sich zusammentun, dann könnten sie ja eine große Moschee bauen und könnten das gemeinsam stemmen und könnten da gemeinsam dann dort beten. Ich glaube, das ist jetzt so eine sehr theoretische Idee, die ich fast übergriffig und für eine Zumutung halte für die muslimischen Gemeinden. Weil ich habe ja vorhin das Grundgesetz zitiert, den Artikel 4, in dem steht, dass eben eine ungestörte Religionsausübung gewährleistet werden muss. Und da muss man das dann schon den Religionen oder den religiösen Gemeinschaften selber überlassen, wie sie das definieren. Und wie sie ihr Gemeindeleben definieren, da haben wir auch keinen Einfluss zu nehmen. Wie sie glauben wollen, wie sie sich das vorstellen. Und wir haben hier in Regensburg, wenn man allein die christlichen Religionen anschaut, die empfänden das wahrscheinlich auch als Zumutung, wenn man sagen würde, okay, die anderen Kirchen jetzt mal weggedacht, jetzt ist der Dom da, den nehmt ihr mal alle. Also die Katholiken, die Protestanten, die Altkatholischen. Da würde das wahrscheinlich jede Gemeinde für sich schon als auch übergriffig und Zumutung empfinden und als einfach Eingriff in ihre eigene Hoheit, ihre Ausübung ihrer Religion selber zu bestimmen. Und das ist für mich geregelt im Grundgesetz, dass wir da nicht mitzureden haben, wie die das zu organisieren haben. Und wenn die DITIB-Gemeinde sagt, in unsere Moschee kann jeder, der muslimischen Glaubens ist, zum Beten kommen, dann ist es das eine. Aber wie sie ihre Gemeinderäume nutzen, wie sie ihre Jugendgruppe dort führen, wen sie einladen dort, was sie für Veranstaltungen machen dort, ist ja wohl ihre Sache. Und das ist mit einem Moscheebau nicht getan. Ich halte es einfach für zu kurz gedacht.
Danke. Herr Öxlen, ich würde Sie gerne noch zum Thema Radikalisierung hören, aber ich glaube, Sie wollten auch an das Thema anknüpfen.
Ja, ich wollte gerade anknüpfen an das, was die Frau Schwarzfischer gesagt hat.
Und zwar, dass es verschiedene Moscheegemeinden gibt, also auch innerhalb des sunnitischen Islams, jetzt mal abgesehen von Schiiten und Aleviten, hängt sehr stark mit der landsmannschaftlichen Prägung zusammen. Und dafür haben wir, sollten wir Christen meines Erachtens großes Verständnis haben. Also ich war zeitlang Dekan in Nürnberg und habe also mitgekriegt, wie die katholische Kirche, die wirklich eine Einheit ist, doch sehr unterschiedliche kulturelle Ausprägungen hat. Also in Nürnberg gibt es jeden Sonntag kroatischen Gottesdienst, zwei kroatische Priester, es gibt eine spanische Mission, eine italienische Mission, eine französische Mission, und es finden auch Messen in diesen Sprachen statt und sogar tschechisch. Und also der katholische Dekan von Nürnberg hat mir mal gesagt, wenn alle katholischen Missionen, so nennen es die Katholiken, an einem Sonntag Gottesdienst halten, manche kommen nur alle 14 Tage, dann ist die Messfeier in 16 verschiedenen Sprachen in der Stadt. Wir Evangelischen, wir sind ein bisschen provinzieller als die Katholiken, aber wir fangen jetzt auch an, in den großen Städten wie Nürnberg und München, Gottesdienste in Englisch, Französisch, Chinesisch und Koreanisch anzubieten, lutherische Gottesdienste in diesen Sprachen anzubieten. Also das heißt, diese Internationalisierung findet bei uns jetzt statt. Der Islam ist von sich aus international, weil die Leute halt aus verschiedenen Regionen kommen. Ja, und im Gottesdienst hört man sehr gern die Muttersprache. Ja, und das ist also einer der Gründe, warum das so ist. Und das kann man, also muss man aus meines Erachtens wirklich verstehen kulturell. Das andere ist die Frage nach der Radikalisierung.
Da wollte ich nochmal genauer nachfragen. Frau Lechner hat das Beispiel gemacht, der Moscheegemeinde Ach Al-Mat. Man hört auch immer wieder, man liest auch immer wieder, dass in Moscheegemeinden Prediger unterwegs sind, teilweise Prediger mit radikalen Positionen, die dann die Menschen dort beeinflussen. Welche Erfahrungen haben Sie dort gemacht?
Wir sprechen ja jetzt von der Didib-Moschee, die gebaut werden soll. Man muss einfach sagen, dass die großen türkischen Moscheeverbände, nicht nur Didib, von Anfang an, als sie gemerkt haben, dass bestimmte radikale Prediger in Deutschland unterwegs sind, denen die Türen verschlossen haben. Und zwar jetzt wirklich nicht nur Didib, auch Miligörisch, was eine andere Richtung hat und auch vom Verfassungsschutz beobachtet wird in Bayern, aber Miligörisch hat zum Beispiel auch den salafistischen Predigern wie Pierre Vogel die Türen verschlossen. Also da kann man Miligörisch an dem Punkt keinen Vorwurf machen. VEKZ genauso. Also die sind... Also alle diese Moscheegemeinden, die haben vielleicht konservative Leute in ihren Reihen, aber sie haben sich gegenüber dem Salafismus, haben sie sich deutlich abwehrend gezeigt und tun das noch. Und ich glaube, dass zum Beispiel eine qualifizierte Arbeit in der Moschee, die also baulich in Ordnung ist und wo auch qualifizierte Leute tätig sind. Also ich stelle mir ja auch in Zukunft vor, Aykan jetzt noch gar nicht gesagt, dass zum Beispiel die Didib-Imame in Zukunft zwar Leute sind, die möglicherweise in der Türkei studiert haben, aber aus Deutschland kommen. Das heißt, die mit, so wie Aykan selber, die mit der deutschen Sprache aufgewachsen sind und im besten Sinn zweisprachig sind, die können deswegen ruhig irgendwo in Istanbul oder sonst wo studiert haben, aber sie sollen dann hier arbeiten und sie sollen ihre kulturellen Erfahrungen aus Deutschland einbringen in die Arbeit. Das ist ja das Konzept von Didib und das ist meines Erachtens auch der Weg, der uns in die Zukunft führen wird. Also das heißt, wir holen nicht Imame, die aus einer ganz anderen geistigen Welt kommen, sondern Leute, die hier in Deutschland sich auskennen. Aber es gibt auch evangelische Theologen, die im Ausland studieren. Das ist dann nicht das Problem. Aber dass man sozusagen auf die Kultur hier eingeht. Und diese Leute sind dann auch viel besser fähig, mit den Jugendlichen so umzugehen. Das ist nämlich ein Sprachproblem. Es gibt türkische Moscheegemeinden, wo die Predigt von der älteren Generation sehr gern auf Türkisch gehört wird, aber wo die jungen Leute gar nicht mehr so gut Türkisch verstehen. Ja, das heißt, also der Religionsunterricht zum Beispiel ist ein Problem dann, wenn der Imam Türkisch spricht und die Kinder aber eigentlich besser Deutsch als Türkisch verstehen. Das sind jetzt Dinge, das sind Entwicklungen, die sind in Gang. Auf die Dauer geht es darum, dass Imame da sind, die Deutsch und Türkisch mindestens gleich gut können und dass die Kinder einen ordentlichen, qualifizierten Religionsunterricht kriegen, nicht nur in der Schule, sondern auch in der Moschee. Und dass auf die Art und Weise der Radikalisierung vorgebeugt wird. Und im Übrigen ist, dass es sozusagen in der internationalen Welt des Islams radikale Tendenzen gibt, das ist klar. Und das hat was mit ganz großen politischen Entwicklungen zu tun, über die wir jetzt heute Abend nicht sprechen können. Aber ich muss mal sagen, die jetzige Politik der USA und die Politik der USA in den letzten 15 Jahren war der Radikalisierung des Islams zumindest nicht abträglich.
Ja, ich würde gerne eine zweite Runde machen und hören, was zusätzlich an Kommentaren und Fragen reingekommen ist. Beginnen wir bei Ihnen.
Also, mehrfach wurde die Frage gestellt, wie viele muslimische Gemeinschaften es in Regensburg gibt und ob auch geplant ist, dass für diese muslimischen Gemeinschaften eigene Moscheen gebaut werden oder wie genau das gehandhabt werden soll, da sich die jetzige Moschee ja sehr stark an die türkische Bevölkerung richtet, es aber auch arabische Muslime gibt, bei denen auch eine Imam-Ausbildung aktuell in Deutschland möglich ist. Dann gab es auch die Frage, wie viele Deutsche mit Migrationshintergrund derzeit in der Türkei zum Imam ausgebildet werden. Und ja, dann hatten wir hier auch noch ein paar strukturelle Fragen, welche Aspekte aus Sicht der Stadtplanung für den Standort gesprochen haben und ja, wie mit der Moschee verfahren wird, die ja jetzt dann nicht mehr in Betrieb ist.
Lindner, Gasse, genau. Wollen Sie gleich darauf reagieren? Dann haben wir das Thema.
Die Stadtplanung, das wird jetzt einfach immer so behauptet, die Stadt plant dort alles hin, was nicht hinpasst. Die Stadtplanung hat dort keine Moscheen geplant und plant auch nirgendwo Moscheen hin. Es baut auch nicht die Stadt Regensburg eine Moschee dort, sondern die DITIB-Gemeinde baut die Moschee. Die haben ihr Haus, wo bisher die Moschee ist, in der Lindnergasse verkauft, an die katholische Kirche, die das gerne genommen hat, da gleich in der Nähe vom Bischofshof. Und ja, damit sie das finanzieren können, einfach den Neubau der Gemeinde, der Moschee. Also die Stadt plant keine weiteren Moscheebauten, die Stadt plant auch nicht diesen Moscheebau. Das ist die Antwort auf die eine Frage. Man darf sich das nicht so vorstellen, dass die Stadtplanung jetzt hergeht und sagt, hier ist Regensburg und da wäre eine schöne Fläche für eine Kirche, hier wäre eine schöne für eine Moschee und da könnte man Wohnen bauen. Ganz grundsätzlich tut sie das natürlich mit dem Flächennutzungsplan, aber auch wenn man eine neue Kirche bauen will zum Beispiel, muss man erstmal ein Grundstück selber suchen. Also das macht auch nicht die Stadt für einen, sondern das sucht sich dann die Gemeinde selber. Ich weiß das von dem Kirchenbau, den ich jetzt von evangelischer Seite als letzten in Erinnerung habe, in Burg Weinting, die Maria Magdalena Kirche. Natürlich muss man da auch erstmal ein Grundstück suchen, dann erwerben, wenn man es nicht selber hat. Die Stadt unterstützt bei solchen Grundstücksuchen, indem das Liegenschaftsamt einfach sagt, wir hätten die oder jene Fläche anzubieten. Das ist ja bei der DITIB-Gemeinde auch passiert, mit der ersten Fläche, die die Stadt angeboten hat. Es war eine von der Waisenhausstiftung Stadt am Hof, das ursprüngliche Grundstück, das geplant war, das dann zu klein war und zu teuer. Also man darf sich das nicht so vorstellen, dass die Stadt jetzt sagt, okay, jetzt haben wir sieben muslimische verschiedene Moscheegemeinden gibt es in Regensburg und die haben alle unterschiedlich untergebracht. Ich habe die alle schon mal besucht. Die Araman-Moschee plant nach wie vor ihren Bau da auf ihrem Gelände, denen gehört auch das Grundstück. Es ist auch genehmigt, aber die haben halt jetzt irgendwie Finanzierungsprobleme, keine Ahnung. Also auf jeden Fall, vielleicht haben sie auch noch insgesamt...
Wo liegt das, wenn Sie es nochmal kurz sagen?
In der alten Straubinger Straße, ja. Aber die haben jetzt halt schon Gebäude dort stehen, in denen sie Gebetsräume eingerichtet haben, wollen aber auch eine richtige repräsentative Moschee bauen. Und dann gibt es noch andere Gemeinden, die zum Teil in sehr prekären Verhältnissen ihre Gebetsräume eingerichtet haben. Eine andere Gemeinde gibt es auch noch, die ihre eigene Immobilie hat, die ihr aber auch zu klein ist, die suchen auch was Neues. Also, ja. Ja, also das ist ganz unterschiedlich, aber natürlich müssen die das selber machen, das macht die nicht die Stadt.
Ja.
Das macht die Stadt auch nicht für die katholische Kirche, auch nicht für die evangelische Kirche und so halt auch nicht für die, übrigens auch nicht für die jüdische Gemeinde, die hatten das Grundstück auch selber.
Ja, Synagoge also, wird gebaut auf dem Grundstück, was der jüdischen Gemeinde
genau,
auch vorher schon gehört hat.
Das hat ihnen nicht die Stadt zur Verfügung gestellt und mal grob geplant, dass da das vergrößert werden soll, sondern ja. Das war schon im Eigentum der jüdischen Gemeinde. Also insofern.
Sie hätten sich auch vorstellen können, dass eine Moschee im Westen entsteht oder im inneren Westen, wenn ein Grundstück.
Ja, selbstverständlich. Wenn das dort vom Baurecht her nach genehmigt hätte werden können. Aber im Westen sind die Grundstücke teuer, das wissen Eben. Sie. Und die Gemeinde muss natürlich auch schauen, wie sie mit ihrem Geld klarkommt. Das
okay, vielen Dank für die Erläuterung, Herr Inan. Dann nochmal die Frage, sagen Sie uns kurz, was passiert mit der Lindnergasse? Ich glaube, die ist an die katholische Kirche verkauft,
genau,
oder?
Wir sind froh, dass die katholische Kirche das abgekauft hat, weil das ist ja jetzt ein religiöses Haus und wird auch religiös bleiben. Hat auch eine sehr gefreut, dass es jetzt nicht mehr irgendein Bürogebäude draus wird, aber wirklich wieder für die Kirche da ist. Und es ist so, dass es jetzt sieben muslimische Gemeinden in Regensburg gibt und die Dietrich-Gemeinde ist, wie gesagt, die größte Gemeinde. Das heißt, wenn die anderen Gemeinden irgendwie in der Lage wären, finanziell und auch von der Mitgliederanzahl her, eine Moschee zu bauen, dann wäre es auf jeden Fall nicht so groß wie unsere Moschee, weil die eben weniger Mitglieder haben, weniger Geld haben vor allem. Das ist das Problem. Und ich möchte noch ein bisschen darauf eingehen, was Dr. Rainer Oeschel noch gesagt hat mit den Imamen. Das ist für uns ein sehr wichtiges Projekt. Das nennt sich internationale Theologiestudium. Das heißt, nur Studenten aus dem Ausland werden da aufgenommen. Das heißt, speziell bei uns, nur die Studenten mit deutscher Staatsangehörigkeit und deutschem Abitur. Nur die werden da aufgenommen. Und dann kriegen sie eine sehr fundierte Ausbildung. Meistens mit einem Jahr Vorbereitungskurs auf Türkisch, weil die nicht so gut Türkisch können. Und dann studieren sie ungefähr 5 bis 6 Jahre. Bachelor, Master, manchmal sogar weiter mit Doktorat. Und dieses Studium gibt es seit ungefähr 8, 9 Jahren. Das heißt, wir haben jetzt seit ein paar Jahren die ersten Absolventen. Und wir sind sehr froh über die, weil das sind unsere deutschen Imame. Weil die haben wirklich deutsche Staatsangehörigkeit und können auch sehr gut Deutsch sprechen, sind deutsche Imame für uns. Mit Ausbildung in der Türkei. Und bei den 900 Dittik-Gemeinden in ganz Deutschland haben wir ungefähr 1000 Imame. Und davon sind ungefähr 100 diese deutschen Imame, die wirklich deutsche Staatsangehörigkeit haben und nur für Studium in die Türkei eingereist sind. Und die Zahl wird immer mehr, das heißt, weil es eben jetzt die ersten paar Jahrgänge sind als Absolventen, haben wir nur 100, aber die werden sich dann sehr steigern. Ich denke mal, in ungefähr 10 Jahren ist unsere Prognose, dass wir alle Moscheen der DITIB mit deutschen Imamen abdecken können, ungefähr.
Danke für die Erklärung. Mit Blick auf die Uhr. Ich würde jetzt gerne noch vielleicht einige Aspekte reinnehmen, die wir noch gar nicht besprochen haben. Und da gucke ich jetzt nochmal an beide Tische, ob es da noch was gibt, was so bisher noch gar nicht aufgetaucht sind. Und dann gehen wir allmählich auch in die Zielgerade und alle haben noch die Gelegenheit für ein Schlussstatement. Ja, bitteschön.
Also es gibt doch noch einige Fragen, die mehrfach aufgetaucht sind zum muslimischen Glauben ganz allgemein, die vielleicht noch interessant zu beantworten wären. Zum einen, was sagt der Islam zu Jesus? Wie stehen Sie dem gegenüber? Was müssen Kinder im Islam tun? Zum Beispiel ist hier angeführt worden, den Koran auswendig lernen, nächtelang. Welche Rolle haben die Frauen dort, auch in der Moschee? Ja.
Das wären Fragen, die kann man wunderbar bei uns stellen, alle 4 Wochen.
Also nochmal.
Das wären direkt theologische Fragen, die kann man wunderbar bei RFB stellen, alle 4 Wochen, wo wir uns treffen und genau diese religiösen Fragen face-to-face beantworten und besprechen.
Du sagst ja am Schluss noch mal ein bisschen was zu eurer Arbeit, damit man sich das immer vorstellen kann. Nichtsdestotrotz, wir, ohne das Geheimnis jetzt völlig zu lüften, aber ein bisschen was verraten wir jetzt darüber. Herr Inan, können Sie knapp noch mal darauf eingehen, auf die Fragen, die wir jetzt gehört haben?
Jesus ist für die Muslime ein sehr wichtiger Prophet, der vorletzte Prophet vor Mohammed. Und das Wort Jesus kommt im Koran öfter vor als Mohammed. So wichtig ist er für uns. Und die ganzen Wunder, die auch in der Bibel drin stehen, die stehen auch im Koran drin. Das heißt, die Jungfrauengeburt steht im Koran drin, dass er dann ohne leiblichen Vater auf die Welt kam, dass er als Kind sprechen konnte und so weiter. Die Wunder kommen von ihm vor und seine Botschaften, die Botschaft des Friedens, die er gesagt hat, noch vor dem Propheten Mohammed, kommt auch im Koran vor. Und es gibt eine eigene Sure im Koran, die heißt Maria. Und da wird auch die heilige Mutter Maria beschrieben. Sie als die wichtige Frauenfigur in der Geschichte, als Mutter und als Frau in der Gesellschaft, das ist alles für uns Thema im Koran. Und die Frau allgemein ist für uns sehr wichtig, weil wir haben sehr, sehr wichtige Positionen für die Frauen bei der DITIB-Erschaft in der Satzung drin. Das heißt, entweder die erste Vorsitzende oder die zweite Vorsitzende muss eine Frau sein bei der DITIB-Gemeinde. Und wir haben auch eine Frauengruppe mit einem Frauenleiterin und auch die ist geborenes Mitglied im Vorstand der Gemeinde. Das heißt, wir haben mindestens 2 Damen in jeder DITIB-Moschee-Gemeinde, manchmal sogar 3, 4. Wir haben sogar einige Gemeinden, wo die erste Vorsitzende eine Dame ist. Auch das ist bei uns möglich. Wir schaffen für die Frauen alle Möglichkeiten, damit sie sich auch einbringen können in die Gemeindearbeit. Und auch die Kinder, die kommen auch zum Korankurs, aber es ist nicht erforderlich, dass man den ganzen Koran auswendig lernt. Es gibt einige Theologen, die das auswendig lernen, aber als freiwillige Sache, weil sie sich dem Koran dann ihr Leben dann verschreiben wollen. Aber es ist keine Pflicht, im Korankurs den Koran auswendig zu lernen. Es sind nur ein paar Suren, also ein paar kleine Kapitel, kurze Kapitel vom Koran, die man fürs Gebet braucht. Und nur die braucht man da auswendig lernen. Und wir haben auch eine Dame bei uns, die auch sehr wichtig ist, eine Architektin. Die Moschee, die ich Ihnen gezeigt habe, wird eine Architektin bauen und die ist auch dann unter uns. Vielleicht will sie auch ein paar Sätze sagen, wie sie sich als Frau, als junge Frau in der Gemeinde fühlt.
Ja. Möchten Sie?
Ja, gerne.
Dann kommen Sie doch nach vorne. Okay. Bitte. Stellen Sie sich kurz vor.
Hallo alle miteinander. Also ich bin die Firdis Olak. Ich bin gebürtige Regensburgerin, stolze Regensburgerin, ich liebe Regensburg und bin Deutsche und bin ein Moslem. Eine praktizierende Moslemin, auch aktiv, sehr aktiv in der Gemeinde und das macht mich auch sehr stolz, dass das auch möglich ist, dass diese ganzen Vorbehalte, die man hat, eine Frau darf dies nicht, darf jenes nicht, also ich habe genau denselben Mitspracherecht wie der erste Vorstand, obwohl ich mit dazu sagen muss, ich bin kein Mitglied der Moschee, also kein Vorstand, auch kein Mitglied, also kein zahlender Mitglied sozusagen. Bin aber trotzdem aktiv mit dabei und habe dieselben Rechte wie einer, der Mitglied ist und wie einer, der im Vorstand ist. Und das ist das Schöne daran, man hat keine Pflicht, man kann das machen und das sagen, was man will. Und das ist das Schöne.
Ja. Danke für den Beitrag. Herr Öxlen, ist ja noch so ein bisschen nach dem Theologischen gefragt worden. Sie haben es vorhin ja auch so ein bisschen angedeutet. Wir gucken natürlich immer auch gern auf die Unterschiede und auf das, was uns trennt. Trotzdem nochmal auch aus der Sicht von Ihnen als Theologen, was verbindet denn Islam und Christentum?
Ja, also ich finde es gar nicht so schlecht, auch nach den Unterschieden zu fragen, weil interreligiöser Dialog funktioniert ja nicht so, wie soll ich sagen, das ist kein Kuscheldialog, sondern da heißt es auch immer, dass man über das eigene Auskunft gibt. Ja? Und dann Muslime können sehr spitze Fragen stellen, wenn es um christlichen Glauben geht. Spitze Fragen heißt also, was ist mit dem dreieinigen Gott und solche Geschichten. Ja? Ich komme immer wieder in die Situation, dass ich so gefragt werde und meine Antworten vielleicht für Muslime nicht plausibel erscheinen. Also das ist aber auch sehr gewinnbringende Sache, weil man sich mal wirklich überlegen muss, wie erkläre ich meinen Glauben so, dass es Nichtchristen auch wirklich verstehen können. Das ist nicht einfach, aber es ist sehr gewinnbringend. Aber jetzt fragen Sie nach dem Verbinden. Und da würde ich mal sagen, uns verbindet wirklich sehr viel. Zunächst mal glaube ich, also was man von Muslimen lernen kann, spirituell, als Christ. Das ist, dass im Islam es eine Hingabe an Gott gibt und ein Vertrauen auf Gott gibt, das für uns Christen wirklich oft vorbildlich ist. Also dieser eine Gott, den die Muslime verehren, das ist in einem gesunden Islam, es gibt immer auch irgendwelche Fanatiker, aber die, von denen spreche ich nicht, sondern im gesunden Islam ist das ein Gott, dem man sich in vollem Vertrauen hingibt und dem man sich anvertraut. Und das ist etwas, was ich immer wieder sehr bewegend finde und wofür ich jetzt viele Beispiele, es ist nicht der Ort für Beispiele, aber wo ich viele Beispiele erzählen könnte. Also dieses Vertrauen auf Gott ist das, was uns verbindet. Und uns verbindet natürlich ganz viel. Also die katholische Kirche hat im Zweiten Vatikanischen Konzil eine
Sie
Erklärung.
Sie beleidigen alle, die die entköpftet im Namen des Allah. Das ist ja. Die machen diese Vertrauen, macht das möglich, dass
Entschuldigung, Allah, wir diskutieren jetzt.
Ja, ich diskutiere stark, weil ja, Sie gut. haben die, also die Können Frau dürfte Sie sprechen, aber die anderen nicht. Okay? Und unsere Fragen werden auch selektiert. Das finde ich.
Die werden nicht selektiert, Schade. Die werden zusammengefasst. Ja, Entschuldigung. Doch, jetzt lassen Sie bitte den Herrn Öxlern ausreden. Ja,
und Sie haben, heute wird
Sie haben protestiert.
DITIB ist einfach Dianet. Dianet ist
Hallo.
Der türkische Nationalismus.
Wiedersehen. Also, ich gehe jetzt einfach, komme jetzt einfach zu meinem Thema zurück. Die katholische Kirche hat im Zweiten Vatikanischen Konzil mal eine Liste gemacht, was sozusagen uns mit dem Islam verbindet. Und da ist es der Glaube an Gott, der Glaube, dass Jesus verehrt wird, dass die jungfräuliche Mutter des Herrn verehrt wird und dass wir gemeinsam an eine Verantwortung des Menschen vom jüngsten Gericht glauben und so weiter und so fort. Das sind die Dinge, die uns vereinen. Aber ich glaube, dass in der jetzigen politischen Situation es vor allem darauf ankommt, dass wir durch unseren Gottesglauben die Spaltungstendenzen in der Menschheit, von denen ich vorhin schon mal gesprochen habe, dass wir denen was gemeinsam entgegensetzen.
Angesichts der Zeit, wir sitzen fast 2 Stunden zusammen, würde ich in die Schlussrunde kommen und würde allen auf dem Podium nochmal die Möglichkeit geben zu einem Abschlussstatement, vielleicht auch mit ein bisschen Blick, Perspektive, Zukunft. Wie geht's weiter in Regensburg? Wie geht's weiter mit der Moschee? Wie geht's weiter mit dem Hohen Kreuz? Frau Dächernd, wenn Sie mögen, beginnen Sie.
Wie geht's weiter mit dem Hohen Kreuz? Als erstes würde ich mir wünschen, dass wir mit dem entsprechenden Wohnungsbau einfach wieder Menschen ansiedeln, die unsere soziale Infrastruktur aufrechterhalten. Und was ich mir an dieser Stelle ganz besonders wünsche, diesen interreligiösen Dialog in dieser Stadt, wenn es um Moscheebau geht, den man viel früher hätte führen müssen, aber das ist vorbei, wir müssen objektiv in die Zukunft schauen, dass wir einfach in diesem Rahmen eines interreligiösen Dialogs mit den christlichen Kirchen, mit allen Glaubensrichtungen, die im Stadtosten, also im Hohen Kreuz, beheimatet sind, versuchen, an einen Tisch zu kommen, damit wir uns auch kennenlernen, von Face to Face, und natürlich, dass wir auch unsere Stadtgesellschaft dahingehend gemeinsam prägen können. Und ich glaube, da sind wir alle gefordert. Und hier, diese Veranstaltung sehe ich wie einen Kieselstein, den ich ins Wasser werfe, der jetzt Kreise zieht. Und ich hoffe, dass diese Kreise positiv sind. Für alle, die zum Wohle in dieser Stadt beitragen. Weil wir haben Religionsfreiheit und wir dürfen diese Religionsfreiheit Gott sei Dank leben. Und das darf auch jeder leben. Das nehme ich auch für mich in Anspruch. Und so wie ich es für mich in Anspruch nehme, gönne ich es auch dem Nächsten. Aber bitte, und das ist mein Wunsch an die Bürgermeisterin und an diese Stadtgesellschaft, dass das Hohe Kreuz mehr ist als Integrationsforum, sondern dass es Lebensraum wird. Und da müssen wir jetzt schnellstens handeln, dass wir nicht unsere 46% oder 47% Menschen mit nicht deutschem Pass haben, die restliche Stadt hat 14%, sondern dass wir das wieder reduzieren auf ein gutes Mittelmaß. Und wenn ich im Bus nach Hause fahre, dass ich auch meine Sprache wieder höre.
Ja, wie stelle ich, ist das die gleiche Frage, oder?
Ja, in Ihrer Variation, wenn Sie möchten. Blick in die Zukunft, wie geht's weiter?
Blick in die Zukunft, wie geht's weiter? Also ich habe den, finde den interreligiösen Dialog zwar sehr wichtig, aber die sozusagen diese tiefergehende theologische Auseinandersetzung ist mir jetzt an der Stelle gar nicht so wichtig. Das ist wichtig, dass die geführt wird, aber mir ist eigentlich als Bürgermeisterin an der Stelle jetzt sind mir die ganz normalen Menschen wichtig. Und zwar die ganz normalen Menschen, die am Hohen Kreuz leben und natürlich in der weiteren Umgebung, näheren und weiteren Umgebung, und auch die, die dort jetzt eine Moschee hinbauen. Und wie die in Dialog kommen können, das, da gibt es viele Möglichkeiten. Ich wünsche mir ganz einfach, dass die DITIB-Gemeinde das wahrmacht, was sie schon angekündigt hat, nämlich dass sie jeden Schritt auch öffentlich macht und einlädt zum Reden, einfach miteinander reden, genau. Miteinander leben. Und ich glaube, dass das gar nicht so schwierig ist, weil ich am Hohen Kreuz viel schon erlebt habe. Von kleinen Kindern in der Schule, die mit dem Herrn Waswa tolle Lieder gesungen haben über Wir sind alle Kinder dieser Welt und sehr gut miteinander zurechtkommen. Und ich wünsche mir, dass die auch die Erwachsenen so gut damit miteinander zurechtkommen können, wie das die Kinder schon tun am Hohen Kreuz. Und klar, es ist natürlich richtig, die Frau Dechern hat es gesagt, der Stadtteil wird sich entwickeln, der wird sich in Zukunft, wird einer der Stadtteile, der Regensburger Osten ist der Teil der Stadt, der sich in den nächsten Jahren am meisten entwickeln wird, gerade in Bezug auf Wohnen, das wollen wir alle, das will jetzt nicht nur die Frau Dechern, aber was ich mir wünschen würde, Frau Dechern, das wäre, dass Sie diese Äußerungen Ihres CSU-Kreisverbands gerade rücken, wenn Sie die so nicht gesagt haben wollen oder so nicht verstanden haben wollen, die wörtlich in der Mittelbayerischen zitiert worden sind, wo drin steht, die CSU ist gegen diesen Moscheebau und die CSU
wurde jetzt auch nicht kommuniziert.
Da steht, stand in der Mittelbayerischen, ja, wörtlich aus der Pressemitteilung der CSU. Ich würde mir wünschen, dass Sie das dann richtig stellen, wenn es so nicht stimmt. Und ansonsten denke ich, dass das Ganze sehr positiv verlaufen kann, weil die Menschen, die es tatsächlich angeht, die dort leben, die in unserer Stadt leben, dann immer in der konkreten Situation mit den konkreten Anforderungen sehr gut zurechtkommen. Und was ich tun kann, um das zu unterstützen, das werde ich selbstverständlich tun, das habe ich auch schon angeboten allen. Ich habe es DITIB angeboten, wenn ich dort mit auf Veranstaltungen gehen soll, gerne. Und vergessen habe ich vorhin die Frage zu beantworten, ich mache auch gern die Schirmherrin fürs Kinderfest.
Prima. Dann gehen wir gleich weiter zum Herrn Innern. Ja, Ihre Wünsche für die Zukunft der Moschee.
Ja, ich bin gebürtiger Regensburger und war hier in der Schule, habe meinen Zivildienst gemacht, habe auch die Uni hier gemacht und habe dann angefangen zu arbeiten. Leider bin ich da 2010 nach München umgezogen, weil ich jetzt im Landesverband von der DITIB arbeite und vor allem für den interreligiösen Dialog zuständig bin. Und ich komme immer wieder gerne in meine schöne Heimatstadt Regensburg zurück, um hier weiter im interreligiösen Dialog und für die Integration noch was beizutragen. Und mit der neuen Moschee werde ich wahrscheinlich dann noch öfter in Regensburg, sagen wir dann noch öfter im interreligiösen Dialog und noch öfter im Integrationsbereich aktiv sein werden. Aber das mache ich gerne. Und als Zukunftsaussicht habe ich einen ganz konkreten Termin, weil wahrscheinlich werden wir mit dem Bau der neuen Moschee im März, April, spätestens im Mai nächsten Jahres fertig sein. Und da lade ich jetzt schon die Frau Bürgermeisterin ein für ein Grußwort bei der Eröffnungsfeier. Wir werden eine ganz große Eröffnungsfeier machen. Und ich lade jetzt schon Frau Dechert ein, damit sie auch ein Grußwort halten kann, im Namen von den Bürgern am Hohen Kreuz. Herr Öfter kommt sowieso zu jeder Moscheeeröffnung in ganz Bayern. Der ist immer dabei. Und wenn wir die Planung denn gut machen können, werden wir ein großes Fest machen für das Hohe Kreuz, für die Eröffnung der neuen Moschee, als ein Schmuckstück im Stadtteil.
Okay.
Herr Exlin, was raten Sie uns Regensburgerinnen und Regensburgern für die Zukunft?
Ich lese gerade das neueste Buch von Navid Kermani. Und das kann ich wirklich jedem empfehlen, auch wenn es zuerst einmal mit Regensburg nichts zu tun zu haben scheint. Es ist eine Reisebeschreibung. Er beschreibt eine Reise von Köln über Polen, Weißrussland, Ukraine, Georgien, Aserbaidschan, Armenien bis in die Heimat nach Isfahan, also die Heimat seiner Vorfahren nach Isfahan. Er selber ist ja in Deutschland geboren. Und was er beschreibt, und da kann es einem dann wirklich eiskalt den Rücken runtergehen, ist, wie Kulturen des Zusammenlebens in diesen Ländern systematisch zerstört worden sind oder jetzt immer noch zerstört werden. Wo man also meint, homogene Verhältnisse herstellen zu müssen, Hass aufstacheln und so weiter. Und zwar unter den verschiedensten Vorzeichen. Das hat weder mit dem Christentum noch mit dem Islam speziell was zu tun, sondern findet sich überall. Und was wir machen, ist ja in Deutschland momentan, dass wir eine Kultur des Zusammenlebens erst wieder schaffen. Die hat ja noch nicht richtig begonnen, sondern das ist ja so, wir sind ja noch am Anfang. Und zwar eines Zusammenlebens von Muslimen unterschiedlicher Prägung, Aleviten, Schiiten, Sunniten, Christen, Juden, die jetzt zu Deutschland wieder gehören, Gott sei Dank. Und all das und natürlich eben auch eine dezidiert atheistische Gruppe in unserer Bevölkerung, die eben auch zu Deutschland gehört und die wir auch nicht vergessen dürfen. Und dieses Zusammenleben einzuüben und uns nicht den Spaltungstendenzen und den Tendenzen zur Vereinheitlichung und zur Ideologisierung hinzugeben, das ist unsere Aufgabe für die Zukunft. Und da haben wir noch viel zu tun.
Vielen Dank, das war fast ein Schlusswort. Den Abspann macht Christiane Weber. Bitte schön. Oder wir machen es zusammen. Bitte. Aber du wolltest noch was zu Religions for Peace sagen. Was kann man dort erfahren?
Ich will Ihre Aufmerksamkeit nicht mehr sehr beanspruchen. Was braucht man für einen interreligiösen Dialog? Interesse, Interesse, Interesse. Interesse für die eigene Religion, Interesse für die Religion des Gegenübers und das Interesse, ehrlich zu sein. Bei sich selber zu bleiben, die Fragen nicht vergleichend zu stellen, ihr seid ja so, aber wir, sondern immer bei sich selber bleiben und ehrlich verständlich nachfragen. Das ist meine Erfahrung von 10 Jahren interreligiöser Dialog. Für mich ist es das 8. Gebot. Gib Acht, was du sagst über den anderen. Besser ist es, nicht über die anderen zu sprechen, sondern direkt mit ihnen selber. Und da haben wir hier gerade mit der DITIB, die wir als besonders dialogbereit empfunden haben hier, sehr viele Erfahrungen gemacht mit interreligiösem Fußballspiel, mit Noahs Suppe, die 6 Stunden lang gekocht wurde und wo Jugendliche mit einmal was ganz feststellen, dass Noah ja eine interessante Figur ist. Das hat mich sogar in dem Religionsunterricht beschäftigt, als er da, das ist mein Gegenüber hier in einem Religionsunterricht, weil ich da war, hatte ich seine muslimischen Schüler im Unterricht und wir konnten mit einmal über Noah reden und über die Suppe, die sie gekocht haben, und über die Tora, in der diese Geschichte in der Bibel steht. Also diese kleinen Dinge, wo man direkt spricht, wo man direkte Erfahrungen macht, die wünsche ich mir in Regensburg, in unserem Dialog. Und ich denke, der heutige Abend war vielleicht ein Anfang, dass wir direkt gesprochen haben. Und dafür danke ich denen, die hier saßen, mit einem kleinen Präsent. Ich wünsche mir nämlich, dass Sie alle gesund bleiben in diesen Zeiten und nicht krank werden und diese ganzen Bakterien, die vielleicht hier im Raum sind, aufnehmen, sondern dass Sie mit ein bisschen Zitrone, die Sie sich heiß machen können, gegen alle schrecklichen Viren und Bakterien geschützt sind. Thank you.
Ja, und wir sollten auch danken unseren beiden Anwälten des Publikums. Herzlichen Dank für eure Unterstützung. Herzlichen Dank Ihnen, dass Sie gekommen sind. Ich kann fürs Bildungswerk sagen, und ich glaube, ich spreche auch mit dem katholischen Kollegen, wir möchten diese Dialoge weiterführen. Wir freuen uns schon auf den ersten Besuch in der neuen Moschee, auch zu einer Moscheeführung und zu Gesprächen dort in den Räumlichkeiten. Dazu laden wir Sie herzlich ein. Ich greife das gerne auch mit dem Kieselstein. Ich glaube, wir haben ihn ins Wasser geworfen und ich glaube, er zieht Kreise. Vielen Dank Ihnen allen fürs Kommen. Danke.